Hallo, liebe Leute. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier auf Nuviso. Und heute mit einem Thema, was uns, glaube ich, alle was angeht. Was ein schwieriges Thema ist auch für mich. Und ich habe mich lange damit beschäftigt. Tatsächlich ist es so ein Thema, mit dem man sich sein Leben lang beschäftigt. Es gibt ja Themen und viele von denen, die ich hier präsentiere, die haben zu tun auch mit einfach mit Fakten, mit Recherche. Ja? Und da kann man sich dann so reinwühlen in manche Themen. Und das ist auch intensives Arbeiten, aber irgendwo kommt man dann auch auf Antworten zu seinen Fragen und kann die dann präsentieren. Bei dem Thema heute ist es ein bisschen anders. Es geht vor allem um die Fragestellung. Die ist eigentlich das Entscheidende. Und die diverse Fragestellungen und sich mit den Antworten beschäftigen, das ist für jeden von uns ein Auftrag. Es geht nämlich heute um die Frage Deutschland. Und es geht um die Frage, gibt es eigentlich sowas wie einen deutschen Geist, eine deutsche Seele? Und wenn, was ist das überhaupt? Was macht es denn aus, eigentlich deutsch zu sein? Ich denke, das Thema passt jetzt auch gerade gut in die Jahreszeit. Es ist jetzt der Herbst gekommen und zum einen sind tatsächlich die und da hatten wir letztes Jahr, glaube ich, schon drüber geredet, gibt es halt im Herbst solche Tage wie den 9. November, der wie ein Schicksalstag der Deutschen ist. Könnt ihr ja nochmal nachschauen, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Und außerdem ist es auch so, diese Zeit, wenn man in die dunkle Jahreszeit geht, ist es auch so eine innere Einkehr. Ja, man hat Zeit, oder früher hatte der Mensch, also noch näher an der Natur gelebt hat, in der dunklen Jahreszeit mehr Zeit ins Innere zu gehen. Die wichtige Arbeit ist getan, die Ernte ist eingefahren, ja, die Arbeit auf den Feldern ist gemacht. Und jetzt geht es also darum, sich diese inneren Fragen zu stellen. Und deswegen ist heute das Thema. Was ist eigentlich dieses Deutsche? Vielleicht müssen wir am Anfang überhaupt mal klären, lohnt sich das, über dieses Thema überhaupt zu reden? Gibt es sowas überhaupt? Ja, und weil viele moderne Menschen würden sagen, sowas gibt es eigentlich gar nicht. Aber aus meiner Sicht ist das natürlich ein Teil von uns. Ich habe euch schon mal ein Modell hier vorgestellt, möchte das jetzt nochmal hier voranstellen. Wenn es darum geht, und das gilt für jeden Menschen auf der Welt, ja, für jeden Menschen, wenn es darum geht, so, was ist eigentlich der Sinn vom Leben, dann würde ich sagen, so das Entscheidende ist Selbsterkenntnis. Rauszufinden, wer man ist, wer man selbst ist. Und wenn du diesen Weg gehst, also in dich selber reingehst und mal rausfindest, wer bist du, was ist deine Identität, wer bist du, dann ist es wie so eine Spirale, die da zum Vorschein kommt. Oder besser gesagt sogar wie zwei Spiralen, wie so eine Sanduhr. Ja? So, du hast halt den oberen Teil, dann geht alles in der Mitte konzentriert, dann geht es in den unteren Teil. Wir Menschen im Hier und Jetzt stehen sozusagen in der Mitte. Und in die eine Richtung geht es in das rein Spirituelle rein. Darüber möchte ich jetzt heute nicht reden. Das andere ist ins Weltliche hinaus. Was ist eigentlich unsere Identität? Wer bin ich? Und wenn du so dieser Spirale folgst, dann bist du so im Zentrum, ist es sozusagen, bin's ich. Und ich gehe jetzt so nach außen, so in die äußere Welt. Was bin ich? Und was bestimmt auch mein Leben? Oder was nimmt Einfluss auf mein Leben? Und das ist wie so eine Spirale. Und am nächsten ist dir wahrscheinlich dein direktes Umfeld, deine Familie, je nachdem, wie alt du auch bist, deine Eltern oder deine eigenen Kinder, dein Lebenspartner, was auch immer. Dein direktes Umfeld, Familie. Und dann geht's so spiralmäßig weiter. Dann kommen Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, dein Kiez, der Stadtteil, in dem du lebst, die Stadt, die Kommune, das Dorf, wie auch immer. Und es geht dann weiter, so die Region, das wäre jetzt bei mir halt Sachsen, Mitteldeutschland, kann man sagen. Würde vielleicht auch sowas wie neue Bundesländer reinspielen, weil das jetzt auch halt aktuell dann eine Bedeutung hat. Und so geht diese Spirale weiter. Und dann kommen wir zu einem Arm, und das ist eben dieser Arm Deutsch. Wir sind's einfach. Du bist hier reingeboren, also ich bin hier reingeboren und das ist meine Sprache, das ist meine Kultur, meine Wurzeln. Und jetzt in diesem Sinne, das ist diesen Ast von was ist Deutsch, dem möchte ich heute nachgehen. Aber in diesem Modell, das ist auf jeden Fall Teil von jedem von uns Menschen. Also egal, in welcher Kultur und in welcher Zeit du lebst, diese Spirale der Selbsterkenntnis, es geht nicht ohne. Wenn du den Weg der Selbsterkenntnis gehst, kommst du auch an diesen Themen nicht vorüber. Es geht natürlich noch weiter. Bei Deutsch endet es nicht. Du könntest dann noch weiterziehen. Das nächste ist Europa, ist auch ganz wichtig, so als eine Identität, etwas Gemeinsames. Dann sowas wie Hautfarbe, nordischer Mensch, nördliche Halbkugel. Und dann, wenn du es noch weiter drehst, dann ist es einfach Mensch. Du bist Teil der Familie der Menschheit, auf die ganze Erde gesehen. Und dann könntest du es noch weiter drehen, dann in irgendeine Art universelles Bewusstsein oder sowas. Aber da wird es dann auch schon schwieriger so. Aber heute möchte ich jetzt mal schauen auf dieses, was ist Deutsch? Und wie gesagt, das ist Teil von uns und das ist Thema und deswegen möchte ich darüber reden, ne? Es ist, wie ich euch schon gesagt habe, ein Lebensthema. Wahrscheinlich für jeden von uns oder der halt in diese Kultur, in diesen Kulturraum reingeboren ist. Und ich sag's euch jetzt auch schon gleich am Anfang, es geht hier keineswegs jetzt nur um irgendwelche nationalen Dinge. Ich habe auch schon drüber gesprochen. Das Konzept des Nationalstaats ist ein modernes Konzept. Das ist 19. Jahrhundert, das ist noch nicht so alt. Und es geht mir gar nicht so sehr um diese Dinge, was jetzt den deutschen Nationalstaat ausmacht. Denn das, was wir heute nachspüren wollen, das hört ja nicht an irgendeiner Grenze auf. Wenn du diese Sprache jetzt verstehst, dann kannst du genauso Österreicher sein. Dann lebst du in dem österreichischen Nationalstaat, der österreichischen Nation. Aber das ist dasselbe Thema hier. Das geht also um eine größere kulturelle Frage oder eine Spirit-Frage sozusagen. Ja. Und ich habe mir aber, mein ganzes Leben ist das schon ein Thema. Also weil eben dieses Ding von Selbsterkenntnis ist tatsächlich ein Lifestyle von mir. Es ist ein Lebensweg. Das ist nicht nur, dass du es mal eine Weile machst und dann weißt du alles. Sondern es ist eben dieses Ding, es geht um die Fragen. Es geht gar nicht so sehr um die Antworten. Weil es kommt keine letzte Antwort, wo dann alles geklärt ist. Weil das ist ja das Aufregende im Leben. Es geht also immer weiter so. Ja, und für mich ist es schon mein Leben lang ein Thema. Und das erste Mal, wo ich mich so richtig mit dieser Frage auseinandergesetzt habe, was ist eigentlich Deutsch, das war in meiner Jugend, da war ich 16. In dem Alter bin ich für ein Jahr Austauschschüler gewesen in den USA. Und das ist natürlich generell so, wenn du ins Ausland gehst und auf Reisen gehst, dann wirst du ganz viel mit diesem Thema konfrontiert. Weil selbst wenn du selber sagst, das Deutsch, das hat mit mir nichts zu tun, ja, das ist mir auch nicht so wichtig, da habe ich keine Lust drauf, Deutschtümler oder so. Wenn du im Ausland bist, wirst du natürlich so wahrgenommen. Die Leute fragen dich, wo kommst du her? Dann kannst du sagen, ja, ich komme aus Europa. Aber wenn die Leute trotzdem fragen, ja, wo kommst du denn her? Welches Land? Und dann sind die Leute halt zufrieden, wenn du dann sagst, na, ich komme aus Deutschland. Verstehst du? Also da ist es schon so, du, ob du willst oder nicht, ist das Teil von so einer Identität. Selbst wenn du die selbst nicht wahrhaben willst, dann wird dir das aber auf jeden Fall von außen wirst du so wahrgenommen. Und je weiter du aus dem europäischen Kulturraum weggehst, desto stärker ist es so. Ja, das ist keine Frage. Naja, und ich war eben, ich war sehr viel auf Reisen und das ist immer wieder gekommen. Zum ersten Mal eben damals in diesem einen Jahr in den USA. Das war so, ich war damals mit einer Organisation und es ging nicht nur darum, dass du halt ein Jahr dort an die Schule gehst, sondern wir hatten auch in den ganzen Jahr, das ganze Jahr über immer wieder so Programme, wo wir auch uns vorgestellt haben und auch unsere Kultur vorgestellt haben. Ich will es den Namen nicht nennen, weil es klingt jetzt zu sehr nach Werbung, aber das ist diese Schüleraustauschorganisation, die hat sich auf die Fahnen auch geschrieben, das Motto interkultureller Austausch. Ein ganz wichtiges Wort, interkulturell, ist auch nicht zu verwechseln mit multikulturell, das ist nicht das Gleiche, sondern die Idee war von dieser Organisation, im Sinne des Friedens für die Welt, für die Menschen, junge Leute aus verschiedenen Kulturen zusammenzubringen, um sich kennenzulernen, um sich auszutauschen. Es ging nicht darum, wie jetzt in einem multikulturellen Modell verschiedene einfach dann zusammenzuschmeißen, jetzt werdet glücklich miteinander, sondern die Idee war tatsächlich, du gehst mal in eine andere Kultur für ein Jahr. Und jemand aus einer anderen Kultur kommt zu uns für ein Jahr. Und innerhalb des Jahres haben wir uns auch immer wieder getroffen. Also ich war ein Jahr in den USA eben und die anderen Austauschschüler, die mit derselben Organisation in den USA waren, wir haben uns halt immer wieder getroffen und so Programme gemacht miteinander. Und das fing schon ganz am Anfang an. Wir sind nach Amerika gekommen und dann waren wir erstmal für eine knappe Woche auf einem Universitätscampus in New York. Und da ging es nicht um New York Sightseeing. Ich habe gar nichts von New York gesehen. Es ging nur, wir waren auf diesem Campus. Und da waren jetzt also junge Austauschschüler aus, das war aus aller Welt. Das waren vielleicht 100 Länder oder sowas. Ja. 2.000-3.000 junge Leute, alle so zwischen 16 und 18, aus allen möglichen Ländern. Ne. Und man war eine Woche zusammen, um miteinander Sport zu machen, Spiele, alle möglichen Dinge. Zum einen, um uns einzutunen, so ein bisschen auf, jetzt kommt ein neues Jahr, so was Besonderes, ein Jahr Amerika. Und zum anderen aber eben auch diese interkulturelle Begegnung. Das war Kern davon, dass diese Leute zusammenkommen. Und der Höhepunkt von dieser Woche, das war eine Art Show, eine Veranstaltung, die wir dort gemacht haben. Das war so auf diesem Universitätscampus, gab es so eine riesengroße Halle mit einer großen Bühne und ein paar tausend Leute konnten da im Publikum sitzen. Und die Idee war, dass jedes Land, also die Vertreter von jedem Land, die dort sind, dass die auf der Bühne etwas aufführen, was sozusagen ihre Kultur zeigt. Ja? Und das war total spannend. Ich meine, die allermeisten Länder, so war mein Eindruck, hatten da gar keine großen Probleme. Weißt du, da kamen Leute aus Bali, aus Indonesien, und die haben halt dann ihre Trachten angehabt, haben einen Tanz aufgeführt. Sowas gab es eigentlich von allen. Ja? Und wir deutschen Austauschschüler, wir waren die größte Gruppe. Und wir waren so knapp 100 Leute oder sowas. Also wir waren die teilnehmerstärkste Gruppe dort. Und wir saßen dort vorher zusammen und haben uns überlegt, was machen wir? Was können wir hier aufführen, was für alle anderen erkennbar ist? Das ist jetzt typisch deutsch. Das ist unsere Kultur. Und da ging das schon los, diese Fragen, um die es hier heute geht. Was ist eigentlich unseres? Ja? Jetzt könnte man natürlich so klischeemäßig sagen, naja, besser auch irgendein Trachtentanz mit Lederhose oder so. Aber hey, ist das deutsch? Nee, das ist bayerisch. Das ist halt Folklore. So wird es oft von der Welt wahrgenommen. Und ich schätze, rein showmäßig hätten wir da der Pflicht Genüge getan. Aber für uns, ich meine, wir sind 100 Leute aus Deutschland, da waren vielleicht, von denen waren vielleicht 20 aus Bayern oder so. Und was mit den anderen? Das ist, können wir also so nicht machen. Und da haben wir die ganze Zeit überlegt, was ist es denn eigentlich? Was können wir da aufführen, was wirklich von unserer Seite aus voll deutsch ist und für die anderen auch so ankommt? Und wir haben uns dann letztens dazu den kleinsten gemeinsamen Nenner, den wir gefunden haben. Das ist auch schwierig, weil wir eben 100 Leute waren, müsste das dann zu koordinieren. Das ist auch, wenn nur 5 Leute sind, die haben es ein bisschen einfacher als 100. Ja. Auf was wir dann gekommen sind, ist, wir haben dann ein Lied gesungen. Wir haben einen Kanon gesungen. Und zwar, das kennt ihr alle, das Lied. Das passt jetzt auch gerade hier zum Herbst. Das ist dieses Lied hier. Ich singe es euch jetzt nicht vor, aber ich sage euch den Text. Gregor, spann den Wagen an, denn der Wind treibt Regen übers Land. Bring die goldenen Garben, bring die goldenen Gaben. Ja, das war unser Lied. Übrigens passend eben zum Herbst. Und ich habe es erst, nur so am Rande, ich hab erst jetzt eigentlich in den letzten Jahren oder was in den letzten Monaten erst, hab ich den Text eigentlich richtig verstanden. Dass man da singt, bring die goldenen Garben, dass es sozusagen die Ernte einfahren geht. Das habe ich damals gar nicht gewusst. Ich habe das Jahrzehnte falsch gesungen, damals auch. Mit Stimmgewalt habe ich immer nur von den goldenen Garben gesprochen. Die goldenen Garben, ist irgendwo, wo auch immer die herkommen. Ne? Ja, das nur am Rande. Aber das ist schon interessant, wenn man so schaut. Das war so unser kleinster gemeinsamer Nenner. Und die Symbolik ist eigentlich schon stark, weil es war auch das Richtige. Es ist zum einen eben ein altes deutsches Volkslied. Es hat ganz so viel zu tun mit unserer Seele. Wir sind nordische Menschen. Das heißt, wir leben in diesen Jahreszeiten. Haben wir uns ja schon so viel damit beschäftigt hier. Wir leben in diesen Jahreszeiten und der Herbst ist wichtig. Der Herbst ist Ernte einbringen. Das ist tatsächlich etwas, wenn du so weltweit schaust, das ist natürlich nicht nur deutsch, aber das ist etwas, was uns schon ganz wichtig ausmacht. Deswegen der Song hat schon gut gepasst. Und was dann auch so eine schöne Symbolik ist, was ich jetzt auch erst im Nachhinein dann so sehe, aber es war eben unser natürlicher Ausdruck, wir haben einen Kanon gesungen. Ja? Wir haben sozusagen viele Stimmen, vielschichtige Stimmen, die dann aber irgendwie sich so verbinden zu etwas Ganzen. Und ich glaube, das ist schon, das führt uns schon ganz weit in die Richtung, was eigentlich dieses Deutsch ist. Ja, es ist eben eine Vielfältigkeit, die dann aber irgendwo eine gemeinsame kulturelle Klammer findet. Ja. Und wie gesagt, das war damals schon mit zartem Alter von 16 Jahren, hat der schon angefangen zu arbeiten. Was ist das eigentlich? Und gerade eben dann in Amerika, wenn man sozusagen, das klingt jetzt echt groß, aber man ist dort tatsächlich, du repräsentierst etwas. Und als solches wurde ich auch immer wieder wahrgenommen in Amerika. Also ich repräsentiere Deutschland, obwohl ich so ein ganz junger Kerl bin. Ich hatte auch damals schon ein gewisses Talent, so zu reden. Und es war dann tatsächlich so, ich bin dann in diesem ein Jahr USA, war ich dann so mehrmals in so einer Funktion. Ich habe da Vorträge gehalten über Deutschland. Nicht, weil ich das wollte, aber die Leute wollten es von mir. Die wollten von mir wissen, neugierig, was ist Deutschland? Erzähl mal. Und so hat es damals schon angefangen, dass ich da so für meine Mitschüler dann Vorträge gehalten habe, auch an anderen Schulen und so weiter. Und dementsprechend mich damit beschäftigen musste, was ist das eigentlich? Vorher hat sich diese Frage mir so gar nicht gestellt. Ja. Und es ist dann auch natürlich im Laufe meines Lebens, wo ich dann viel rumgereist bin, auch später an diese langen Reisen nach Indien, ist das immer Thema geblieben. Ja, weil denn bei den Reisen geht es ja immer auch darum, so im Kontrast sich selbst zu entdecken. Das passiert halt im Kontrast viel einfacher. Wenn du eben in einer anderen Kultur bist, dann entwickelt sich da so eine Schärfe auch. Und da erkennst du auf einmal die Unterschiede. Und das wiederum hilft dir zu erkennen, wer du eigentlich selber bist. Gewisse Charaktereigenschaften, die du hast, gewisse Verhaltensweisen, Normen, Dinge, die du für richtig hältst, Dinge, die du für falsch hältst. Das ist erstmal alles ganz neutral gesehen. Ja? Und deswegen ist das ein Thema, mit dem ich mich mein Leben lang auseinandergesetzt habe. Immer dieses Ding, wer bin ich? Wer, discover India, discover yourself, sagen wir beispielsweise die alten Indienfahrer. Es geht also um Selbsterkenntnis. Und da ist das eben, wie ich dieses Spiralmodell vorhatte, ein ganz wichtiger Bereich davon. Tatsächlich ist es ein sehr wichtiges Ding, weil eben in dieser Frage deutscher Identität ganz offensichtlich aufgrund auch unserer Geschichte dort einiges Ungleichgewicht ist. Ja, und das macht das Thema auch so schwierig, das sage ich euch auch ganz ehrlich, über diese Themen öffentlich zu sprechen ist sowieso schwierig, weil das eben so eine große Emotionalität hat, so eine große Leidenschaft, gerade auch zu unserer jetzigen Zeit. Es geht da in die Extreme sehr schnell links und rechts und hoch und runter und man kann da ganz schnell irgendwie angreifbar werden, von welcher Seite auch immer. Aber allein das zeigt da, wie wichtig das Thema ist. Ja, weil da eben was im Ungleichgewicht ist. Und das Verhältnis, was die meisten von uns haben zu diesem Fakt, den ich jetzt einfach mal so voranstelle, du bist nun mal von dieser deutschen Kultur, ob du es willst oder nicht. Viele von uns haben da ein schwieriges Verhältnis dazu. Und das ist so ein Ungleichgewicht. Man könnte anders sagen, da ist was nicht in Harmonie. Und wenn du jetzt nach Gesundheit strebst und nach Heilung, dann geht es immer darum, Dinge ins Gleichgewicht zu bekommen. Dann geht es immer darum, Dinge ganzheitlich zu machen. Und deswegen ist es ein wichtiges Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss wahrscheinlich. Ich benutze ungern das Wort muss, ja, aber ich meine, wir sind frei. Aber ich sag mal so, wenn du dich damit beschäftigst, wer du bist, mit deinem Erbe. Und das ist ein universeller Ansatz, der gilt für alle Menschen. Find raus, wer du bist, erkenn dich selbst. Wenn du das machst, dann kommst du um dieses Thema nicht rum. Das ist, was ich damit sagen will. Es ist ein sine qua non. Ja. Da wird man entdecken, dass da einiges im Ungleichgewicht ist. Und deswegen ist es wichtig, im Sinne nach Heilung, nach Ganzheitlichkeit streben, diese Dinge in Balance zu bekommen. Ja, also was ist jetzt das Deutsche? Ich meine, okay, wir können jetzt natürlich ganz, ganz viele Dinge anführen, wenn man so drüber nachdenkt. Es hat ja schon Heinrich Heine, und ich werde öfter noch ein paar Dichter auch bringen, aber Heinrich Heine hat ja schon gesagt, dieses bekannte Bonmot aus dem 19. Jahrhundert, denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Und tatsächlich, so geht's mir auch. Das ist wirklich, ich sitze jetzt hier so locker da und erzähle das, aber ey, wirklich, wo ich mich entschlossen habe, ey, das ist jetzt das nächste Thema, was ich hier spreche, das, wie er das schickt, weißt du, das ist, ey, da gibt's so viele Aspekte und das hat alles auch so viel Gefühl. Das ist eben, was ich meine, weißt du, es gibt manche Themen, die kannst du einfach nur recherchieren, dann gibt's halt die Fakten rüber, ne? Aber bei dem Thema, das hat so viel mit, du kannst es auch nicht so distanziert betrachten, weil du da selber drin steckst. Ich bin ja selber Deutsch, das ist auch mein Thema und so weiter. Und ey, boah, denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Und das ist auch viel eine mehrschichtige Aussage. Denn auf dem ersten Blick meint er damit natürlich, er ist um den Schlaf gebracht, weil er sich so viele Sorgen macht um das Land. Das war damals im 19. Jahrhundert so, diese Zeit von Vormärz. Und da macht er sich Sorgen. Er macht sich Sorgen um sein Land und kann deswegen nicht schlafen, klar. Das kennen wir auch heute. Aber es hat auch noch eine andere Dimension. Und das ist ja das Spannende bei so Dichtern. Die bringen da immer mehrere Ebenen rein. Die andere Ebene ist, wenn ich an Deutschland denke, dann kann ich da ganz lange drüber nachdenken. Das ist das Ding. Es kommt eben nicht so, jetzt beschäftige ich mich damit und nach ein paar Stunden recherchieren kriege ich die und die Antworten oder sowas, ein paar neue Fragen und so. Nee, sondern das ist eben eine innere Reise. Das ist wie eine Selbsterkenntnis. Da gibt's keine schnelle Antwort. Denke ich an deutscher Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht, weil ich kann die ganze Nacht drüber nachdenken. Und ich kann am nächsten Tag immer noch weiterdenken und kann immer noch mehr entdecken. Ja. Und so ist es mir jetzt auch so die letzten Tage ergangen. Und ich meine, es gibt so viele Dinge, die man da jetzt erwähnen könnte beim Thema Deutsch. Viele sind auch natürlich Klischees, aber Klischees führen manchmal auch in die richtige Richtung. Das heißt, wir können jetzt heute ganz viele Sachen ansprechen, was Deutschland ausmacht. Und einen ersten Ansatz, wir werden so mehrere Dinge mal abdecken. So. Aber ein erster Ansatz wäre, mal deutsche Geschichte anschauen. Und ich werde euch jetzt nicht langweilen, jetzt hier eine Stunde lang deutsche Geschichte oder sowas, wo es auch spannend ist. Aber es gibt zumindest mal einen Punkt in unserer Geschichte, an den ich mal erinnern möchte, weil es so viele Leute gar nicht wissen. Oder es hat man vielleicht mal irgendwann in der Schule gelernt, aber ihr wisst, wie es mit Schulwissen ist. Es geht oft rein und raus. Aber es ist ein Punkt, der mir wichtig erscheint bei dieser Frage, gibt's überhaupt sowas wie Deutsch? Oder ist es auch nur ein modernes Konstrukt, eben Nationalstaat und so weiter? Und diesen Punkt der Geschichte, den ich ansprechen möchte, das ist der Vertrag von Verdun. 843, einfach gesagt ist das, zu diesem Zeitpunkt wurde dieses Reich, was Karl der Große gehabt hat, den die Franzosen Charlemagne nennen. Der ist eben weder deutsch noch französisch, das ist fränkisch. Charlemagne für die Franzosen, Karl der Große für uns. Seine Hauptstadt war in Aachen, Aix-la-Chapelle, für beide Länder sehr bedeutsam. Ja. Und dieser Karl der Große, der soll halt sozusagen den Großteil von Europa als Reich vereint haben. Ja? Das erste Mal wieder seit den Römern. Und in der Folge wurde dann dieses Reich aufgeteilt. Und dieser Vertrag von Verdun, der zeigt sozusagen die Teilung des Frankenreiches auf. Und da gab es halt drei Königssöhne, die sozusagen dieses Großreich aufteilen. Das war eine schwierige Sache so. Wer bekommt welchen Teil? Also schwierigste Verhandlungen. Und ist aber dann eben auf dieser Teilung gekommen. Und der älteste Sohn, der hat sozusagen das Ersterberecht, der hieß Lothar. Der hat den mittleren Teil bekommen. Das geht auch damals bis runter Italien. Und diesen Namen Lothar, den hören wir heute noch in Lothringen. Elsass-Lothringen, was auch über Jahrhunderte immer so ein Zankapfel war zwischen Deutsch und Frankreich. Erster Weltkrieg, Krieg von 1870, Zweiter Weltkrieg. Immer ging es um Elsass-Lothringen auch. Das geht so weit zurück, 843, weil das eben dieses Mittelstück war. Der linke Teil, also der westliche Teil, müssen wir eher sagen, den hat Karl der Kahle bekommen. Und das ist sozusagen der Kern von dem, was dann zu Frankreich wurde. Da steckt es auch drin, Frankreich, also das Reich der Franken. Ja. Es war vorher eins, es war ein Reich sozusagen. Ja. Und dann der östliche Teil, das Ostfränkische Reich, den hat dann ein gewisser Ludwig bekommen. Und das ist sozusagen der Kern aus dem, was dann später Deutschland wurde. Deswegen hat er den Beinamen auch bekommen, Ludwig der Deutsche. Das heißt also, diese Dreiteilung, das ist so die Dreiteilung des Fränkischen Reichs, ist eigentlich der Anfang von dem, wo wir Deutsch sprechen, also wo wir von Deutsch reden. Ja. Das ist eigentlich interessant, weil wie gesagt, der Nationalstaat kommt dann viel später. Das ist auch ein ganz anderes Konzept. Aber diese Idee, dass es etwas gibt, was man Deutsch nennt, das geht tatsächlich bis auf diese Zeit zurück. Ja. So viel eigentlich zur Geschichte. Ich meine, man könnte jetzt natürlich noch viel mehr machen, aber das war mir wichtig, dass wir mal auf diese Geburtsstunde sozusagen von Frankreich und auch von Deutschland kommen. Und das ist ja auch eine Rivalität, die dann 1000 Jahre angehalten hat. Also immer wieder so bis in unsere Zeit. Damit hat es angefangen. Und interessant ist auch schon mal, wenn wir es jetzt mir reinschieben, das sind einzelne Leute von irgendeinem Herrscherhaus. In dem Fall von den Karolingern, weißt du? Die teilen sozusagen das Land auf. Was das jetzt über die Menschen sagt, die in diesem Raum gelebt haben, in diesem vormals fränkischen Reich, das heißt das erstmal überhaupt nicht. Wobei die da schon überlegt haben, dass sie jetzt, dass das irgendwo Sinn macht. Also diese Grenzen sind jetzt nicht, man sieht es auch, die sind jetzt nicht nur mit dem Lineal gezogen, sondern es hat auch zu tun schon eben mit es sind auch Sprachgrenzen drin und so weiter. Weil tatsächlich gab es damals eben auch schon, war es damals schon so, dass dieser östliche Teil, der hat halt eine andere Sprache, eine andere Zunge gehabt, eine andere Tang, wie die Franzosen sagen, als hier. Das ist eher ein Bereich, der hatte ein starkes romanisches Erbe. Das hört man heute in Französisch, hat viel zu tun auch mit römischer Kultur, auch in der Sprache drin. Während hier im Ostfränkischen eben sich unsere Sprache entwickelt hat. Und wir verlassen jetzt mal die Geschichte und kommen jetzt mal zu dem nächsten Teil, der eben Sprache bedeutet. Und Sprache ist, glaube ich, für uns wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger Zugang zu dem, was eigentlich Deutsch ist. Und wenn es um das Thema Sprache geht, dann habe ich mir heute hier ein kleines Hilfsmittel mitgebracht. Der Duden, das Herkunftswörterbuch, Etymologie. Also hier steht sozusagen drin zu allen Worten in deutscher Sprache, wo kommt das Wort eigentlich her? Und das finde ich ist immer super wichtig. Da kann man auch viele Erkenntnisse draus ziehen, wenn man so schaut, wo kommen diese Worte eigentlich her? Und ich schlage jetzt hier mal auf und es geht um das Wort Deutsch. Denn was bedeutet dieses Wort überhaupt? Das ist mal eine gute Frage. Was bedeutet Deutsch? Ja, was steckt da sprachlich so dahinter so eigentlich? Und kann man auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so wirklich erkennen. Was heißt das überhaupt, Deutsch? Lass uns mal hier ich lese das mal hier vor. Das ist natürlich jetzt ein wissenschaftliches Werk, deswegen müssen wir mal gucken, dass wir das mit der Sprache gut hinbekommen. So. Deutsch. Im Gegensatz zu anderen Bezeichnungen dieser Art ist das Wort Deutsch nicht von einem Volks- oder Stammesnamen abgeleitet. Das ist schon mal wichtig. Das ist jetzt also nicht wie zum Beispiel Schwäbisch kommt von den Schwaben, Bayerisch kommt von den Bayern oder so. Das ist bei Deutsch schon mal nicht der Fall. Das ist schon mal interessant. Ja? Also das ist kein Stammesname, kein Volksname, sondern das Wort Deutsch geht auf ein altes Substantiv mit der Bedeutung Volk, Stamm zurück. Das Adjektiv Mittelhochdeutsch Diutsch oder auch Tiutsch, Althochdeutsch Diutisk stammt aus
warte mal, jetzt mal hier. Also diese altdeutschen Worte, die sind schon im 8. Jahrhundert sind die schon belegt. Mittellateinisch heißt es hier Theodiscus. Theodiscus ist gleich zum Volk gehörig, volksgemäß. Mittellatein Theodisca lingua war die amtliche Bezeichnung der germanischen altfränkischen Sprache im Reich Karls des Großen, also in diesem ganzen Bereich, den wir vorher hatten. Das ist die Sprache, die sozusagen auf das Altfränkische zurückging, haben die Lateiner Theodisca lingua genannt. Zugrunde liegt ein westfränkisches Adjektiv Theodisc als Gegenwort zu Walhisk, romanisch. Es ist mit Hilfe des Suffixes, wir haben kurz ein bisschen weiter, es kommt noch anderes spannendes Zeug, das überlassen wir mal hier. Das Substantiv ist zum Beispiel urverwandt mit altiranisch, das ist echt interessant, der Sprachen, wie das zusammengeht, es ist verwandt mit altiranisch Tuat, was auch wieder Volk, Stamm, Land bedeutet. Oder litauisch Tauta, Volk, Nation. Tauta, Deutschland. In der Geschichte des Wortes Deutsch spiegelt sich die Herausbildung des deutschen Sprach- und Volksbewusstseins gegenüber den romanischen und romanisierten Teilen der Bevölkerung im Frankenreich und gegenüber dem Lateinischen. Das ist genau, was wir vorhin hatten, diese Dreiteilung. Was in dem romanisierten Bereich ist es dann eher ist eine romanische Sprache. Aber es ist eben Sprache und Kultur eng zusammen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Und dieses Deutsch hat sich eben, das ist eben das, was das andere war, der Gegensatz dazu. Ja. Das Wort Deutsch wurde zur Gesamtbezeichnung der Stammessprachen im Osten des Frankenreichs, dem späteren Deutschland. Lass uns mal so stehen. Da sind jetzt einige richtig interessante Dinge drin. Ne? Zum einen möchte ich mal sagen, tatsächlich Sprache ist deswegen schon so wichtig. Sprache ist ein Zugang zu dem, was wir Geist nennen. Die Griechen, die alten Griechen, also altgriechisch, die kannten dafür nur ein Wort. Das war Logos. Das Wort Logos, altgriechisch Logos, das heißt Wort, Sprache. Genauso heißt das Wort auch Geist. Da kommt auch unser Wort Logik oder sowas. Das heißt, für die Griechen war schon Wort und Sprache und Geist, das ist eine Einheit, das gehört zusammen. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir jetzt die Frage stellen, was ist Deutsch, dann sollten wir echt auch auf die Sprache gucken. Wo kommt diese Sprache her? Und das ist super spannend. Wir könnten eine ganze Sendung machen, nur zu dieser Sprache. Und nur mal so einen kleinen Tipp, den ich hier am Rande geben möchte, für die noch nicht kennen, check doch mal aus, auf dem Internet, gibt auch auf YouTube, check doch mal aus Erhard Landmann. Das ist einer von den, es ist ein Sprachforscher, ein wirklich genialer Typ, der einfach ein Genie ist, was Sprachen angeht. Der spricht, was weiß ich, waren es 10 oder 15 Sprachen, spricht er fließend. Das ist einfach ein Sprachgenie. Ja, jemand, dessen Kopf halt so diese Dinge viel leichter ergreifen kann. Und Erhard Landmann hat ein Buch veröffentlicht vor ein paar Jahren, das heißt Weltbilderschütterung. Das ist wirklich hochgradig spannend. Und auch wenn ihr das Buch nicht habt, es gibt einen Vortrag, den könnt ihr auf YouTube anschauen. Den kann ich echt nur empfehlen, wirklich. Weil es ist eine Legende, möchte ich schon sagen. Ich nenne es mal den Wohnzimmervortrag von Erhard Landmann. Erhard Landmann, Weltbilderschütterung, so werdet ihr es finden. Und das ist allein schon vom Video her, das ist so cool, das ist schon ein älterer Professor und der präsentiert in seinem Wohnzimmer, präsentiert er auf so ganz altmodische Art und Weise, präsentiert er sein Wissen. Am Anfang schaust du es an und dann kommt da fast so ein Lächeln, weißt du, der hat dann noch so Folien und wie früher in der Schule, so weißt du, in den 80ern, so mit Tageslichtprojektor und so, mit solchen Dingen arbeitet er. Also völlig anachronistisch im Vergleich zu unserem modernen Internet, weißt du, wo wir alles so einfach mit Internet machen können. Aber der ist halt noch Mann der alten Schule so. Und am Anfang lächelt man, es ist witzig, wie das anfängt. Aber ey, nach wenigen Sätzen, wenn der anfängt zu reden, dann lächelt man nicht mehr, weil man einfach erkennt, wow, das ist ja wirklich brillantes, wichtiges Wissen, was dieser Mann zeigt. Und da geht es um Sprache. Und vereinfacht gesagt, weil ich möchte euch nicht den ganzen Spaß da nehmen, schaut euch Erhard Landmann an. Aber er zeigt auch auf, dass so, oder es ist seine These, dass das Althochdeutsch oder es ist Mittelhochdeutsch, das weiß ich selber gar nicht mehr genau, aber checkt Erhard Landmann aus, dass das sozusagen eine Wurzelsprache ist, aus der ganz, ganz viele andere Sprachen rausgekommen sind. Und das ist auch so faszinierend, dem hinterher zu stöbern. Aber es ist eigentlich nur so am Rande, wollte ich da nur mal darauf hinweisen, schaut euch mal Erhard Landmann an. Das kann da wirklich wichtige Impulse geben zu dem Thema Sprache, was diese Sprache eigentlich bedeutet. Ja, ja, ein weiteres Ding ist, lass uns mal jetzt hier auf diese Erklärung zurückkommen. Ich meine, Diotisk, Theodisk. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so, aber da, bei mir klingelt da erstmal was. Theodisk? Also Theo, jetzt mal unabhängig von dem, was die hier schreiben, aber Theo hat doch, heißt doch auch irgend sowas wie lateinisch wie Gott. Es gibt Theologie, die Lehre von Gott und so weiter. Also Theo, Gott und Disk, Scheibe. Wie geil, ja, die Himmelscheibe von Nebra. Aber ich meine, das ist jetzt natürlich nur so Ideen. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass es da tatsächlich einen kausalen Zusammenhang gibt. Aber interessant ist es schon, die Scheibe Gottes sozusagen. Aber hier wird es ja anders übersetzt und man sagt, das ist halt altfränkisch, heißt es also zum Volk gehörend. Und das finde ich interessant. Das finde ich auch interessant, weil tatsächlich ist das auch mein Zugang, den ich dazu habe. Ich gehöre einfach zum Volk. Ich habe euch das schon öfter gesagt. Also ich gehöre zum Volk. Das heißt nicht, dass ich das alles gut finde oder sowas, sondern aber ich gehöre dazu. Bin einfach hier reingeboren. Also, und es gab vielleicht Phasen in meinem Leben, wo ich mich mal versucht habe, dort rauszuziehen, aber nur um dann zu erkennen, dass ich dort wieder reingehöre, weil ich da dahin gehöre. Zum Volk gehörig. Und Volk ist auch was Einfaches. Volk ist eben nicht irgendwelche Bloodlines, irgendwelche Herrscherlinien oder sowas, ja, die dann da das Land einfach aufteilen nach ihrem Gusto, nach ihren Motiven, sondern Volk heißt, du hast eine Verbindung einfach zu den Menschen und zur Erde. Tatsächlich ist das ein ganz wichtiger Punkt auch für mich in meinem Leben. Aber lass uns mal noch kurz bei der Sprache bleiben, weil ein drittes, was noch da einem auffällt, das wurde auch hier irgendwo erwähnt, dass es auch eine sprachliche Verwandtschaft zu unserem Wort deuten gibt. Etwas deuten, auf etwas hindeuten oder auch einen Sinn deuten. Das steckt auch in dem Wort Deutsch drin. Das ist auch interessant. Was will uns das sagen? So, ja? Ja, es ist also immer wieder diese Frage, was ist dieser deutsche Geist und in welche Richtung deutet es und deutet es? Und für mich sieht es halt so aus, es hat eine enge Verbindung mit Volk halt. Das ist es, ja. So wie zum Thema Sprache. Und wie gesagt, man könnte ja noch viel weitergehen. Und natürlich begegnen wir dem Thema Sprache dann auch wieder bei, was auch klischeehaft Deutschland ausmacht, Land der Dichter und Denker. Und natürlich haben wir eine ganze Reihe von Vertretern von einer Geisteskultur, die mit Sprache zu tun hat. Wir haben ganz, ganz viele Dichter, wir haben ganz, ganz viele Philosophen, deutsche Klassik, aber ich damit möchte ich euch jetzt gar nicht so sehr Beispiele geben, weil das kennt ihr alles und ist auch einfach rauszufinden so. Aber Sprache ist wirklich super wichtig. Und die deutsche Sprache hat auch tatsächlich ein paar wirkliche Vorteile. Also es ist, wenn Sprache und Geist irgendwo miteinander zu tun haben, dann hat er auch sozusagen, dann ist auch jede Sprache irgendwo philosophisch. Versteht ihr? Also die Sprache ist auch ein Mittel, um eben etwas auszudrücken. Und das hängt miteinander zusammen. Deswegen können auch manche Dinge nicht so einfach übersetzt werden, wenn jetzt meinetwegen ein japanischen, wie heißen diese Kurzreime, ein Taiko, glaube ich. Also wenn du das jetzt eins zu eins übersetzt, ist gar nicht so einfach. Weil die Bilder, die in der japanischen Sprache da vielleicht greifen, bei uns gar nicht so ankommen. Also das ist eine enge Verbindung zwischen Sprache und Geist. Und die deutsche Sprache hat da echt einige Vorteile. Wenn man auch gewisse geistige Dinge ausdrücken will, philosophische Dinge, dann kann man die leichter auf Deutsch ausdrücken als auf Englisch. Es gibt so Beispiele dafür, da könnten wir auch ganz viele finden. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist im Englischen gibt es halt ganz viele Worte, die im Grunde genommen Fremdworte sind, die auf dem Lateinischen beruhen, wo wir im Deutschen noch so alte fränkische, germanische Wurzeln haben, die dann ein bisschen vielfältiger sind. Ein Beispiel nur, es gibt zig davon. Ne? Ein Beispiel, was mir mal irgendwann in Indien auch aufgefallen ist, wenn es darum geht, dass man für einen anderen Menschen oder ein anderes Lebewesen so eine Art Mitgefühl entwickelt, dann sprechen die Engländer oder in Englisch spricht man davon von Compassion. Das ist, was zum Beispiel ganz viele Gurus dann lernen in Indien. Ja, du brauchst Compassion. Aber wenn ich jetzt Compassion anschaue, dann heißt es eigentlich Mitleid. Passion, ja, lateinisch Passion, Leiden, kommen, Mitleiden. Ja. Das ist, was es heißt, Mitleid. Und Mitleiden ist aber nicht etwas, was ich als jemandem empfehlen würde, als ein Wert, den du entwickeln solltest, Mitleid. Weil Mitleid verstärkt nur Leid. Was eigentlich wahrscheinlich der indische Guru sagen will, also schätze ich jetzt mal, aber auf jeden Fall ist das, was ich sagen würde, ist, was es braucht, ist Mitgefühl. Mitgefühl, dass du mit jemandem mitfühlst. dass du dich reinversetzen kannst und fühlst und spürst, ah, wow, der hat gerade Schmerz, dieses Wesen hat Schmerz, vielleicht kann ich helfen. Aber nicht mitleiden, weil dann hätte der Schmerz und du auch, dann ist der Schmerz verdoppelt. Helfen oder so kannst du auch immer nur aus einer Position von Gesundheit, von Stärke heraus. Mitgefühl ist nicht mitleiden. Seht ihr, das sind so kleine, aber wirklich feine Unterschiede. Und ich weiß jetzt nicht, wie das in der indischen Sprache ist von dem Guru, wie der es in seiner Sprache ausdrückt, aber wenn er es auf Englisch sagen will, benutze das Wort Compassion. Und das führt aus meiner Sicht schon wieder in die falsche Richtung. Versteht ihr? Also so sind Sprachen wichtig. Und es gibt ja so viele interessante Wörter auch in unserer deutschen Sprache, die eben auch etwas urtypisches Deutsches ausdrücken, die du so gar nicht übersetzen kannst in andere Sprache. Probier doch zum Beispiel mal zu übersetzen ins Englische, und Englisch liegt uns ja echt nahe, so ein Wort wie Gemütlichkeit. Wie kannst du es übersetzen so? Das ist so ein Wort, das gibt es tatsächlich nur in unserer Sprache. Auch diesen Zustand, der damit beschrieben wurde, den kannst du so nicht so ohne weiteres rüberbringen. Den kannst du natürlich so umschreiben, ja, in Good Mood oder so weiter. Aber Gemütlichkeit ist so ein urtypisches deutsches Wort. Und es gibt so noch weitere. Eins möchte ich noch reinschmeißen, weil es mir letztens auch wieder mal über den Weg gelaufen ist. Das Wort Allmende. Und auch das sagt viel über uns aus. Allmende. Das ist so ein historischer Begriff. Das war früher noch zu Zeiten, wo noch so altes germanisches Bodenrecht gegolten hat. Die Allmende, das war eine Weide, die der Gemeinschaft gehört hat. Weißt du, du hast irgendwo auf dem Dorf gelebt, Viehzucht, und die Allmende, die gehört allen zusammen. Das ist etwas Kommunales, etwas, was den Leuten gemeinschaftlich gehört. Und das ist auch so ein interessantes Wort. Ich meine, weil das zeigt schon eben einen gewissen Spirit, den es dort gab. Etwas gemeinsam haben. Ja, ja, und Sprachen, das ist halt auch so, wenn wir bei uns in der deutschen Sprache tiefer gehen, dann entdecken wir aber auch, und das ist eben auch so diese Grundidee, entdecken wir Vielfalt. Wir haben natürlich diese verschiedenen Dialekte, weil das ist eben auch was das Deutsche ausmacht, dass wir viele verschiedene sind, die zwar so eine gemeinsame Überklammer haben, aber entscheidend ist auch wir kommen aus verschiedenen Regionen und haben dort verschiedene auch Identitäten, Kulturen, die wie gesagt sich irgendwo berühren, aber die sich an anderer Stelle auch unterscheiden. In der Sprache kann man das super sehen. Allein wie viel Sprachen, heute haben wir noch Dialekte und vieles verloren gegangen. Vieles ist auch tatsächlich in Zeiten des Nationalstaats verloren gegangen. Als dann der Nationalstaat kam, da wurde zum Beispiel das Friesische, diese friesische Sprechart, die wurde total unterdrückt und verbannt. Ja, plötzlich durftest du in Schulen, musstest du halt Hochdeutsch reden und so weiter. Also es ist auch durchaus kritisch zu sehen, weil eben das eigentlich unsere Vielfalt ist. Und auch da nur ein Beispiel zu geben. Wie viele verschiedene Worte haben wir eigentlich in deutscher Sprache oder in diesen Dialekten für das Ende von einem Brotleib? Ja, also ein Laib Brot, und dann, wenn du anschneidest, das erste Stück, was ist das? Da, wo ich herkomme, in Bayern, sagt man Rankerl dazu. Das Brotrankerl. Jetzt hier in Sachsen, und ich weiß noch nicht mal, ob es überall in Sachsen so ist, aber da, wo ich jetzt lebe, und ich bin da mit einer Sächsin verheiratet in Chemnitz, und die nennt das Ding Renftel. Aber ich glaube, das kommt mehr Richtung Erzgebirge. Vielleicht spricht man es hier in Leipzig schon wieder anders aus. Und ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr ein paar Kommentare schreiben, so wie es bei euch heißt, wo auch immer ihr lebt. Aber ich schätze, allein für dieses Endstück von einem Stück Brot, da gibt es ganz viele verschiedene Bedeutungen. Und auch da ist die Symbolik wieder groß, weil jetzt kommen wir schon wieder zum nächsten. Was macht noch unsere Kultur aus? Natürlich Essen und Trinken. Und das Brot ist auch sowas ganz Besonderes. Das ist etwas, was auch hier das so typisch deutsch ist. Ein Brot. Ich meine, natürlich gibt's Brot in anderen Ländern auch, ja, ist klar. Aber es ist jeder, der mal längere Zeit aus Deutschland weg war, oder ganz viele von denen, wenn du fragst, was vermisst du denn so in Deutschland, dann ist unter anderem das, mal wieder ein richtiges Schwarzbrot. Es ist einfach nur ein Butterbrot, nur diesen Geschmack. Das gibt's nirgendwo anders. Wenn, dann gibt's halt immer Weizenbrot, Toastbrot, was so einfaches. Aber dieses Bauernbrot oder sowas, das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Und auch das ist so ein Hinweis darauf. Natürlich, wenn es darum geht, Kultur, wer bist du? Auch das Essen, wir sollten man sollte es nicht als zu banal sehen, dass ihr meint, was interessiert das hier, Essen? Nein, Essen ist essentiell. Verstehst du, das führt dich direkt rein in die Kultur. Ernährung, was essen denn die Menschen so? Und gerade deshalb, wenn du auf Reisen bist, dann entdeckst du dort auch die Unterschiede. Und auch wie wichtig das auf einmal ist. Wie schwer es manchen Leuten fällt. Für manche Leute ist das Schwerste, wenn sie im Ausland leben. Die größte Herausforderung ist für manche Leute das Essen. Zum Beispiel umgekehrt, wenn es Inder hier in Deutschland leben, die können mit dem Essen nichts anfangen. Ein Inder, der braucht ständig diesen Gewürzgeschmack, dieses Spicy. Alles, was wir in Europa dem vorsetzen, ist für den halt Fad. Der kann da nicht anders. Dem gefällt es vielleicht sonst schon hier, aber mit dem Essen, wenn du Inder bist, brauchst du diesen Spice. Also auch das hat viel mit so einer Kultur zu tun. Ne? Vor allem waren wir bei Geschichte, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, wenn es darum geht, was ist eigentlich diese Identität? Dann wäre noch was in die Geschichte mit reingeht oder zum Thema passt, ist Archäologie. Und da möchte ich jetzt gar nicht so viel drüber erzählen, weil in letzter Zeit hab ich ja das schon hauptsächlich thematisiert, Archäologie in Deutschland. Und auch das weist auf was Bestimmtes hin. Ne? Also was Vorfahren von dem Land. Auch das ist Teil von unserer Identität. Und nur also eigentlich so ein kleines Ding habe ich jetzt hier mal am Start. So, weißt du, es gibt so viele so spannende Sachen, ja. Dieser hier, das ist der Kuckuckstein, so heißt er, weil man da schön durchgucken kann. Ja? Und der ist in der Lausitz und da ist so ein Loch hier oben drin, das was hier so leuchtet. Und tatsächlich ist es so, dass durch dieses Loch, wenn Wintersonnenwende ist, kannst du dort drin die Sonne sehen. Also das ist halt genauso so aufeinander abgetimt. Das ist jetzt nur ein so ein Ding, es gibt solche Sachen wie den Kuckuckstein, gibt es wahrscheinlich Dutzende oder Hunderte in Deutschland. Manche sind immer noch da, wie der, kannst du hingucken. Andere sind vielleicht, stehen nicht mehr, da sind archäologisch nur noch. Aber ich wollte es nur noch mal reinbringen. Wir hatten das Thema ja schon so oft, weißt du, so diese Betrachtung des Himmels und vor allem der Sonne und den Lauf der Sonne und diese Rhythmik, die es halt braucht für die Menschen hier mit den Jahreszeiten und so weiter. Das ist auch... Ich wollte es einfach nur erwähnen, das ist ganz wichtig, wenn wir darüber reden, was ist deutsche Seele, was ist diese Identität. Da hat auch natürlich diese Jahreszeiten damit zu tun. Schon vor zehntausenden Jahren war das so. Ich weiß nicht, wie alt das ist, aber es ist egal, weil die Leute haben es über Jahrtausende hin gemacht. Das ist auch ganz wichtig, dieses Beschäftigen mit der Jahreszeit. Das macht einfach, das ist eigentlich auch banal. Und trotzdem ist es eine wichtige Erkenntnis. Natürlich sind wir immer auch Kinder von unserem Land, also von unserer Umwelt. Es macht einen Unterschied, ob du in der nördlichen Hemisphäre lebst oder im Tropenbereich. Das macht einen Unterschied. Das ist ein anderes Leben und dementsprechend auch eine andere Kultur, die sich rausbildet, ein anderes Verhalten, anderes. Zum Beispiel dieses Ganze, was man auch so sieht, so typisch, dieses Vorausschauende, dieses Planen und so weiter. Ja, woher kommt das denn? Das ist, weil wir als Menschen, die im Norden leben, das machen mussten. Du musstest vorausplanen für den Winter. Du musstest gucken, dass du die Ernte einfährst. Oder in Zeiten, wo man noch nicht geerntet hat, Jäger und Sammler, du musstest gucken, dass du Vorräte anlegst. Dass du dich vorbereitest auf den Winter. Brennstoff, Holz, dass du anständige Klamotten am Start hast. All diese Dinge musst du mal machen. Während wenn du eben in einem tropischen Bereich gelebt hast als Mensch, du da wesentlich sorgenloser in den Tag hineinleben konntest und halt... Es gibt diese Jahreszeiten nicht. 365 Tage im Jahr ist mehr oder weniger gleich. Und auch das macht natürlich ganz viel mit einem aus. Für uns moderne Menschen, der moderne Mensch, der versucht das immer so alles zu nivellieren, alles so gleich zu machen. Na, im Sinne von, die Stechuhr geht, egal ob Sommer oder Winter, und das macht keinen Unterschied. Aber es macht einen Unterschied, das ist das Entscheidende. Wenn du wirklich dich selber anschaust, dann spielen diese Dinge eine Rolle. Und das ist eben nicht so, dass da alles gleich ist, sondern ey, da kommen diese Unterschiede her. So viel zu Geschichte. Wir werden noch ein bisschen mehr auch nochmal auf das Land kommen, weil ich glaube tatsächlich, die Verbindung Mensch-Land ist vielleicht für mich der größte Schlüssel und der wichtigste Schlüssel, aber da kommen wir nochmal dazu. Jetzt wollte ich erstmal nur kurz nochmal so noch so ein paar Klischees abarbeiten. Okay, wir hatten schon gesagt, hier folgt der Dichter und Denker. Und ey, ich könnte euch jetzt viele Beispiele bringen, ne? Über große Dichtkunst, die auch in diese Richtung geht. Aber ich habe jetzt da gar nicht so viel mitgenommen. Allerdings ein, zwei Gedichte habe ich schon am Start. Und wenigstens die möchte ich mit euch nicht vorenthalten. Zum einen ist interessant, ich habe hier was von Martin Luther mitgebracht. Und ihr wisst, Martin Luther sehe ich durchaus kritisch. Wir haben eine eigene Sendung drüber gemacht und hey, da sehe ich einiges kritisch. Aber ich habe auch damals schon gesagt, was ich Luther bei der Habenseite sehe, was wirklich ein wichtiger Beitrag ist, das ist sein Werk zur deutschen Sprache. Und er hat die Bibel übersetzt und dadurch auch so diese deutsche Sprache in den Mittelpunkt gerückt, auch als Literatursprache. Und das ist natürlich sehr wichtig. Und da hat er wirklich Verdienste. Und tatsächlich ist eben Luther nicht nur jemand, der diese deutsche Sprache mal in den Mittelpunkt setzt, sondern der auch schon sowas hat wie, und jetzt bin ich ja wieder am Worte suchen, ich will nicht sagen Nationalbewusstsein, weil das geht mir dann zu sehr wieder in diese 19. Jahrhundert-Geschichte. Aber doch, trotzdem ist es so, ein deutsches Bewusstsein, das hat er auch schon angesprochen. Weil viele Leute glauben, es wäre nur was Modernes. Aber hör mir mal Martin Luther, das ist schon 500 Jahre her. Und ich lese mal hier vor, was Martin Luther zu dem Thema geschrieben hat. Zitat. Ich kann es ja nicht lassen. Ich muss mich sorgen um das arme, elende, verlassene, verachtete, verratene und verkaufte Deutschland. Dem ich ja kein Arges, sondern alles Gute gönne, als ich schuldig bin meinem lieben Vaterland. Für meine Deutschen bin ich geboren, ihnen will ich auch dienen. Ich wünsche aus innigstem Seufzen meines Herzens heraus, dass Deutschland, meinem Vaterland, geraten und geholfen werde. Einigkeit könnte viel helfen. Ach, dass wir Deutschen treulicher beieinander stünden. Ich suche nicht das meine, sondern der Deutschen Heil und Seligkeit. Von ganzem Herzen möchte ich dem edlen deutschen Volk und dem ganzen Reich das Allerbeste geraten haben. Liebe Herren Kaiser und Fürsten, Deutschland ist euch von Gott gegeben, dass ihr es schätzen, regieren und ihm helfen sollt. Es müsste ein schändlicher Schelm sein, der seinem Vaterland nicht günstig sein wollte. Martin Luther. Ziemlich interessant eigentlich, weil wir damals historisch, ja klar, es gab dieses Deutsche Reich, aber vor allem gab es halt einen Haufen Kleinstaaten und die auch volle Souveränität haben. Und Martin Luther weiß es ja selber am besten. In manchen Staaten war er persona non grata und in anderen Staaten wurde er protegiert. Aber damals gab es also auch schon, das war verständlich für die Leute, es gab eben schon diesen kulturellen Überbau. Es gab schon sowas wie deutsche Lande, wie Deutschland. Ja. Das hatten die damals auch schon. Ja. Weil es eben auch die Sprache ist, also da gab es was Verbindendes. Was einem auch unterscheidet eben von Frank oder von den Ungarn oder so. Ja. Das ist eine sprachliche Grenze. Und das war damals eben auch schon eine Klammer, die durchaus zusammengehalten hat. Lange bevor es solche Ideen wie Nationalstaat gab. Und tatsächlich geht es noch weiter zurück. Eins möchte ich euch hier noch vorlesen, ein Gedicht, wenn auch nicht ganz, aber das ist auch richtig spannend hier. Das ist von Walter von der Vogelweide. Das war ein mittelalterlicher Minnesänger. Wir reden um die Zeit so um 1200, also wirklich im Mittelalter. Und der hat auch schon sich zu dem Thema Stellung genommen, zu dem Thema Deutschland. Und zwar in dem Gedicht, oder ich weiß nicht, nennt man es Gedicht oder ein Lied, also in diesen Versen. Das nennt sich Ihr sollt sprechen, wille kommen. Es ist also mittelhochdeutsch, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber als mittelalterliches Deutsch. Ich nehme jetzt die moderne Übersetzung, so in unserer Sprache. Aber was er dort geschrieben hat, Walter von der Vogelweide, ich zitiere auch nicht alle Strophen, weil es ein bisschen zu lang sonst, aber das, was mir jetzt hier in diesem Kontext halt wichtig erschien, 1200, er sagt, ich habe viele Länder gesehen und habe dort gerne die Besten kennengelernt. Das finde ich auch interessant, das ist genau mein Ansatz. Er hat viele Länder gesehen, er ist der Bade, er zieht rum, er schaut sich die Welt an. Ne? Sorry, weiter geht's. Aber es möge mir schlecht ergehen, wenn ich je mein Herz dazu bringen könnte, dass ihm fremde Lebensart gefiele. Naja, ich weiß nicht, da kann ich jetzt mir nicht ganz hinterstehen, weil fremde Lebensart gefällt mir auch. Also weißt du, ich habe viele Länder gesehen und in den meisten Ländern bin ich auch fasziniert davon. Ne? Einfach ein anderer Lifestyle so. Den du aber nicht eins zu eins bei uns übertragen kannst. Weil eben, wie gesagt, das macht halt einen Unterschied. Lebst du in den Tropen in Indien, hast du einen anderen Lifestyle als hier. Lebst du in der Wüste, hast du einen anderen als hier. Lebst du irgendwo in der Karibik auf irgendeiner Insel, dann hast du einen anderen Lifestyle als hier. Weißt du, das ist ja völlig klar. So. Und also mir geht es jetzt nicht darum, dass es mir woanders nicht gefallen hätte, sondern woanders ist es mir doch halt auch gefallen. So. Aber führen wir weiter so. Man will es ja auch nicht werten. Weißt du, lass uns einfach so stehen, wie er es gesagt hatte. Was hätte ich davon, wenn ich etwas Unwahres behaupten würde? Deutsche Zucht ist besser als alle anderen. Von der Elbe bis an den Rhein und wieder hierher zurück bis an Ungarn. Das finde ich auch interessant. Hier möchte ich kurz eingeben. Wir hatten doch, das ist noch nicht so lange her, da haben wir doch über diese Nationalhymnen gesprochen. Und auch das Deutschlandlied, wo dann eben die in der ersten Strophe das doch geht, wie war es nochmal? Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Sozusagen so wo der Hoffmann von Fallersleben das geografisch sozusagen beschreibt. Was ist eigentlich Deutsch? Das ist interessant, was nimmt denn er hier? Er macht auch so ein Bild, aber er redet vor allem von Elbe und Rhein. Von der Elbe bis an den Rhein und bis an die Grenze von Ungarn. Das ist vielleicht der Unterschied. Im Mittelalter ging es nicht so sehr darum, jetzt wie im 19. Jahrhundert mit dem Nationalstaat, wo du unbedingt dein Territorium abstecken musst, genau die Grenze, sondern Er beschreibt nicht um die Grenze, er beschreibt einfach schon mal diese großen Flüsse. Rhein, Elbe, man könnte auch noch Donau nennen, weißt du, die beschreiben auch, das sind die Kernlande. Aber es beschreibt nicht um die Grenze, es ist nach der Elbe, ist auch noch deutsch und so. Aber es ist eben so eine Art fließender Übergang. Es ist eher, weißt du, aus mittelalterlicher Sicht geht es nicht genau darum, bis hierhin ist deutsch und dahinter fängt dann das Slawische an. Es ist immer eine, es sind immer fließende Übergänge. Und tatsächlich, ich meine, wo ich jetzt lebe, in Chemnitz, alle Orte in Deutschland, die auf dieses TZ enden, da gibt es ganz viele, das sind slawische Gründungen. Also Ice, im Tschechischen wäre es ein Ice oder sowas, also Endung von einem Ortsnamen. Und das sagt es auch ganz gut, weißt du, die Grenzen sind da fließend, das ist ein fließender Übergang. Von was ich hier mehr rede und was auch, glaube ich, eben dieser Esprit ist, von dem ein Walter von der Vogelweide redet, das ist dieser Geist, das ist diese Kultur. Ja, das ist nicht unbedingt jetzt, dass es genau dort den Grenzstein gibt und dahinter fängt es anders an. Ja, sondern diese Dinge verändern sich. Ja. Also er beschreibt halt hier von der Elbe bis an den Rhein und wieder zurück bis Ungarn. Weiter geht's hier. Sind wohl die Besten, die ich in der ganzen Welt je kennengelernt habe. Wenn ich mich drauf verstehe, gutes Benehmen und gutes Äußeres zu beurteilen, bei Gott, da möchte ich wohl schwören, dass hierzulande die Frauen besser sind als anderswo die Damen. Interessant. Hier übrigens möchte mal kurz einspielen hier, diese beiden Worte Frauen und Damen, das nur so am Rande. Ich sage ja, manchmal benutze ich ja denn das Wort Weib anstatt Frau. Und ich weiß, es klingt heute in unserer Sprache manchmal so salopp oder so geringschätzig. Aber dabei ist es überhaupt nicht. Wenn ich von Weib rede, dann mache ich es mit höchster Anerkennung. Und warum ist mir der Begriff Weib eigentlich lieber als Frau? Das hat genau damit zu tun, weil im Original schreibt er so von dem Weib und den Frauen. Das Weib ist das, was wir heute als Frau nennen. Und der Begriff Frau war eben früher Frauen und Frauen ist aber eher was wie Damen. Das ist wie der Unterschied Mann und Herr. Es ist Weib und Frau. Versteht ihr? Ich meine, wenn du jemanden anredest, dann Frau. Also dann ist es diese Höflichkeitsanrede. Aber wenn es darum geht, was bist du, dann ist es ein Weib. Weiblich und nicht fraulich. Da merkt man es deutlich. Ja, fraulich, das klingt dann, weiblich ist, das ist alles, was so umfasst, was halt weiblich ist. Weibliches Prinzip, auch in der Biologie und so weiter. Ja. Männlich, weiblich. Ja, und Herr und Frau. Deswegen, das nur so am Rande. Und dann eine Strophe habe ich hier noch vom Walter von der Vogelweide. Deutsche Männer sind wohl erzogen und die Frauen sind ganz wie die Engel beschaffen. Wenn jemand sie schilt, betrügt er sich selbst. Nicht anders kann ich ihn verstehen. Wenn jemand Tugend und reine Liebe suchen will, so soll er in unser Land kommen. Da herrscht große Wonne. Lange möge ich in ihm leben. Wenn jemand Tugend und reine Liebe suchen will, das ist was er so beschreibt. Gut, er ist Bade, er ist Troubadour, ja, das ist so sein Fokus. Aber ist es denn nicht interessant, dass es damals also auch schon ähnliche, der spricht von ähnlichen Tugenden, die wir heute immer noch so irgendwie sehen, oder? Interessant ist auch, viele sagen jetzt, also heute so Forscher sagen, ja, der Walter von der Vogelweide, dieser Song, also dieses Lied, das war sozusagen eine Replik auf etwas, was ein provenzalischer Troubadour geschrieben hat, ein gewisser Per Vidal. Denn der hat in seinem als Lied 37 ist das katalogisiert, dieser Per Vidal hat die Deutschen verunglimpft. Und darauf hat sozusagen der Walter von der Vogelweide wieder eine Replik geantwortet. Das ist sehr interessant, wenn man sich überlegt, das hatten die also schon im Jahre 1200 hatten die das also auch schon. So diesen Unterschied Frankreich, Deutschland und dann dieses sich gegeneinander, wer ist da besser oder irgendwie ausspannen. Hör mal kurz rein, was eben der Per Vidal damals geschrieben hat in seinem Lied. Zitat, meiner Meinung nach sind die Deutschen ungebildet und grob. Wenn einer von ihnen kommt und sich einbildet, er sei höfisch, fühlt man sich zu Tode bestraft und heftig bekümmert. Ihre Sprache klingt wie Hundegebell. Und die Provence, also genau, Zitat Ende, und dann hat er noch diese Provence gepriesen als das Land von der Rhone bis nach Vence und vom Meer bis zur Durance. Also sind wir im Grunde dann doch ziemlich ähnlich. Ich meine, der macht das auch so, der steckt sozusagen auch den geografischen Rahmen ab. Ja, hier sind dann die Franzosen und so. Und das ist also dort auch schon diese Gegensätzlichkeit gab. Warum ist das interessant? Weil es eben als Beleg dafür dient, es gab also damals auch schon im Empfinden der Menschen so etwas wie eine deutsche Eigenart und eben eine französische Eigenart. Das gab es schon im Jahr 1200. Und die Dichter damals haben es auch schon ausgedrückt. Ja. Jetzt ist es natürlich, die Dichter Barden, Troubadours. Die führen uns jetzt in den nächsten Bereich, was auch klischeehaft, typisch deutsch ist, Musik. Musik als Kulturträger. Und natürlich kennen wir alle so die klassischen Komponisten. Und ich möchte euch aber heute auf einen ganz anderen Punkt hinweisen als musikalisch. Und jetzt nicht groß reden von Mozart und Wagner, obwohl es auch interessant wäre natürlich. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so Musik anhöre, so klassische Musik, zum Beispiel von Mozart, könnte ich jetzt nicht sagen, dass es deutsch ist. Einfach vom Hören her. Was ich sagen könnte, okay, es ist europäisch. Es ist europäische Klasse. Es klingt ganz anders als indische Musik oder als die Musik, die die Afrikaner machen oder so. Aber ich könnte nicht sagen, dass es deutsch ist. Zwischen einem französischen Komponisten oder einem Deutschen kann ich jetzt nicht genau den Unterschied hören. Aber, und jetzt ist es richtig spannend, wir haben einen kleinen Ausflug in die Subkultur. Es gibt Musik, wo du es hören kannst. Und das finde ich total spannend und das führt uns in die 70er Jahre. Das ist Krautrock. Darüber möchte ich mal kurz was erzählen. Ja, weil das ist nämlich genau das. Krautrock ist eine Musik, das ist sozusagen Musik aus Deutschland entstanden Ende der 60er Jahre. Und der Begriff Krautrock, der kommt von der englischen Musikpresse. Und der ist auch schon so ein bisschen despektierlich gemeint. Ja, die Crowds, weißt du, so die. Es kommt aus dem Zweiten Weltkrieg, so ein bisschen geringschätzig. Es ist so Musik, die aus Deutschland kam. Aber das ist genau das. Im Ausland wurde es definitiv genauso gesehen. Guck mal, das ist was Deutsches, was da kommt. Also es ist nicht vergleichbar mit den Beatles oder so. Das ist irgendwas anders. Und tatsächlich war es so die Leute, die Krautrock gemacht haben. Es war diese Generation 68, die in so vielen ja gebrochen hat mit den Vorgängergenerationen, die dann eben diese Fragen gestellt hat, hey, und an die Vätergeneration, wie war das damals mit Hitler und so weiter. Das war also die Generation, und ihr wisst das alle, 68er Generation, die also auch mit ganz viel von diesem Deutschen gebrochen hat. Und gesagt hat, nee, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ja. Aber das Witzige ist ja, du kommst eben nicht aus deiner Haut raus. Und bei den Krautrockern sehen wir es. Denn die haben dann angefangen und gesagt, okay, wir möchten Musik machen, aber wir möchten nichts kopieren. Wir möchten keine Epigonen sein. Deswegen haben die Krautrocker gesagt, wir spielen keinen Rhythm and Blues, weil wir haben keinen Mississippi Delta. Das ist eigentlich nicht unseres. Das haben wir nicht. Wir möchten aber auch keine englische Musik nachmachen, wie die Beatles oder diese ganze Beatmusik. Machen wir auch nicht. Sondern wir möchten unser eigenes Ding machen. Allein das ist schon interessant. Ja? Und dann haben sie aber eben, weil sie gebrochen haben mit den vorherigen Generationen, gesagt haben, wir starten echt ganz bei Null, wir lassen das alles mal weg, haben sie jetzt auch nicht sich auf irgendwelche klassischen Modelle bezogen, sondern haben erstmal angefangen bei Null. Und da ist dann eben diese seltsame Musik rausgekommen, die zum Teil richtig tief reingeht. Und es ist verschiedenste Musikgenres sind unter diesem Überlabel Krautrock so vereint. Und was da aber rauskommt, ist zum Teil, wenn du es hörst, da kannst du wirklich hören, das ist deutsche Musik. Das höre ich sofort. Bei so Krautrock-Bands, die ich nicht kennen würde, würde ich wissen, ah, das ist deutsch. Und das ist doch interessant. Gerade die eigentlich wirklich damit brechen wollten, können eben trotzdem nicht aus ihrer Haut raus. Du bist es nun mal. Und was sie dann machen, ist, wenn wir es heute so retrospektiv anschauen, ist es super spannend. Weil es war auch damals natürlich die Zeit mit Drogen. Das heißt, sie waren auch eben alle psychonautisch unterwegs. Die haben sich selbst so versucht, ein bisschen zu entdecken. Und so ist der Krautrock rausgekommen. Oder der Krautrock hat sich so entwickelt. Ja. Und interessant ist auch bei den Krautrock-Bands, da gibt es tatsächlich dann schon die ersten, die dann wiederum, wenn sie in sich selbst suchen, hey, wer sind wir eigentlich und was für eine Musik können wir machen, die dann auf einmal schon wieder die Vorläufer erkennen. Und dann gibt es dann Bands, die nennen sich dann zum Beispiel Augenweide, aber schon mit OU geschrieben, also schon so ein bisschen so altdeutsch. Und die flechten dann auf einmal in ihre Musik eben diese Vorläufer ein. Ein bisschen so mittelalterliche Musik, ein bisschen vielleicht so Klassik oder auch Volksmusik. Und das geht dann auf einmal zusammen. Und hey, here we go, da ist auf einmal was typisch Deutsches so. Und das ist eigentlich von Leuten, die das gar nicht sein wollten so. Aber es hat trotzdem Sinn. Das ist genau das, wie ich es euch auch am Anfang gesagt habe. Selbst wenn du vor dem Deutschland fliehst und darauf gar keinen Bock hast, du bist es. Von anderen Menschen wirst du jedenfalls so wahrgenommen. Ne? Und ich möchte euch nur einen Krautrocker hier mal zeigen. Das ist dieser hier, Klaus Dinger. Möchte ich euch nur mal empfehlen. So. Klaus Dinger ist Schlagzeuger gewesen von einer Band, die heißt Neu. Und danach auch noch La Düsseldorf. Und das ist wirklich neue Musik. Der hat einen neuen Rhythmus auch kreiert. Im Grunde genommen den Vorläufer für alles, was wir heute elektronische Tanzmusik haben. Also diese Art von Rhythmik, die eben nicht auf Dreivierteltakt basiert, die kommt von dem. Wegen dem Typen haben sie die ersten Drum Machines entwickelt. Der Schlagzeugstil von ihm hieß Motorik. Und das ist eigentlich super interessant, wenn man schaut, was das wiederum für einen großen Impuls genommen hat. Wenn du heute elektronische Musik weltweit anschaust, das hat im Grunde seine Wurzeln, seine Vorläufer, alles in diesem Krautrock. Sowohl die Rhythmik als auch dieses Elektronikgefrippel, so, das kam von da. Und wenn man ihn jetzt auch so anschaut, Klaus Dinger jetzt in seinen späten Jahren, vor ein paar Jahren ist er gestorben, so, er ist halt deutsch, ja. So wie er schon aussieht. Ja, ich war ja gerade bei den Krautrockern und das waren ja Leute, die hatten eigentlich, die wollten eben eigentlich gar nicht deutsch sein, aber würden sie von dem lösen so. Und letztens, wenn du halt dann wirklich ehrlich in dir schaust, kommst du am Ende dann doch wieder dabei raus. Also ist auch so, ich weiß, weißt du, da draußen bei euch gibt es wahrscheinlich viele, die mit diesem Thema nicht so viel anfangen können und die sich so denken, Mann, was... Man will das gar nicht sein. Ich rede jetzt gar nicht von denen, die dann schon politisch so weit gehen, zu sagen, nie wieder Deutschland oder anti-deutsch. Das ist ja letztens eh nur eine kleine Gruppe. Aber ich, bei mir war es auch so, als ich junger Mensch war, ich konnte mit dem erstmal auch nichts anfangen. Es gab eine Zeit, da habe ich mich wirklich in meinem eigenen Land als Fremder gefühlt. In meinem eigenen Land. Das war so diese Zeit, wo ich studiert habe. Wie gesagt, das Thema Deutsch auseinandersetzen, das war schon in ganz jungen Jahren so. Aber es kam dann echt, je mehr Reisen ich auch gemacht habe und je mehr ich den Weg gegangen bin, gleichzeitig habe ich mich immer mehr irgendwie von Deutschland auch entfernt. Und es kam echt so ein Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich verzweifelt war, wo ich mit diesem Land nichts mehr anfangen konnte. So. Wobei, ich muss es genauer formulieren, mit dem Land konnte ich damals auch schon was anfangen, aber mit dem Menschen nicht mehr. Ich habe mich hier einsam gefühlt, in meinem eigenen Land. Und das war der Moment, wo ich dann nach Indien gegangen bin. Und dort ist das eben wichtiges, sich beschäftigen, auch mit diesem, was ist Deutsch, und damit Frieden machen. Das ist, worauf ich hinaus will. Viele von euch, die auch jünger sind, werden genau diese Gefühle haben. Ich verstehe das voll. Wenn du dich jetzt als junger Mensch in so vielen Dingen, die hier im Land halt nicht richtig laufen, wenn du dich da nicht wohlfühlst und dagegen rebellierst, das ist das Recht der Jugend und das ist richtig so. Ja, das ist war bei mir kein Deut anders. Aber ich will es euch keinen Ratschlag geben oder sowas. Ja. So alt bin ich jetzt auch ja nicht. Aber es ist wichtig, damit Frieden zu machen. Und die Probleme oder die wir diagnostizieren, Dinge, die hier falsch laufen, das hat nicht unbedingt was zu tun mit dem Deutschen, sondern es ist vielleicht sogar tatsächlich das in uns, dass wir die Dinge gerne anders gestalten möchten, weil wir eben irgendwo in unserem Herzen wissen, wie es richtig ist und wie es richtig gehört, dass wir gegen diese Dinge aufbegehren. Das heißt, wenn du jetzt aufbegehrst, lass dich da nicht einspannen, gegen dieses die ganze Kultur zu bekämpfen, denn das ist letztens eine destruktive Geschichte. Das ist, wie soll ich das sagen? Es gibt ganz viele Menschen so bei uns im Land. Und jetzt kommen eben diese schwierigen Teile so. Ja. Es gibt ganz viele Menschen, die meinen, die haben Angst vor dieser deutschen Energie. Vielleicht eben mit Bezug auf die Geschichte, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, und auch das ist so ein Klischee, halt dieser deutsche Militarismus. Aber es ist eben nicht nur ein Klischee, es gab es auch tatsächlich, aber es ist eben dieses Klischee, manche, wenn du jetzt so fragen wirst, was ist Deutsch, dann würden die bringen, die marschierenden Soldaten oder sowas. Here, that's the German thing, ja. Aber Und das gehört definitiv dazu. Es geht nicht darum, das auszublenden aus unserer Identität. Natürlich haben wir diese Kriege gehabt, aber Das ist nicht das einzige Wesen, sondern dieser Furor Teutonicus, also der deutsche Zorn, vor dem vielleicht das Ausland manchmal Angst hatte und vor dem auch viele Leute bei uns selber heute Angst haben. Wenn ich das annehme, werde ich dann schon wieder irgendwie, gehen wir dann schon wieder so in die Richtung halt marschieren und Krieg und Gott mit uns und so weiter. Nein, das ist nicht das Gleiche. Aber es ist wenn du Angst hast vor etwas in dir drin, etwas anzunehmen, dann kann das nicht gesund sein. Das ist ganz ehrlich, wenn das jeder spirituelle Lehrer oder Therapeut und all diesen Dingen, die es heute gibt, geht es ja immer darum, nimm mal an, was du bist, nimm dein Inneres an, bring das, mach Frieden damit. Es geht darum, Frieden damit zu machen, mit dem, dass du halt deutsch bist. Du hast es dir nicht ausgesucht oder vielleicht auch schon, weiß ich nicht. Aber jetzt in diesem Leben lebst du halt hier, du bist hier reingeboren, das ist nun mal das Paket, was dir halt gegeben wird. Und man könnte jetzt natürlich sagen, ich möchte das nicht und ich will lieber anders sein, ich will auswandern, aber du wirst es in diesem Leben nicht loswerden. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich meine, du kannst auswandern, du kannst in ein anderes Land gehen, aber du wirst dieses Paket mitnehmen. Du bist so geboren. Das ist einfach Teil von dir. Und entscheidend ist dann, nimm halt an, was du bist. Und hab keine Angst davor. Weil dieses, was so deutsche Seele ist, deutscher Geist, das ist nicht, Dieser Fuhrer Teutonicus ist nur die schlimmste Seite so davon, aber die gab es auch nur in wenigen Zeiten. Aber wir reden hier von ganz langer Kontinuität und Archäologie bringt uns noch weiter zurück und so. Wir brauchen davor keine Angst haben. Das ist mal, was mir hier ganz wichtig ist. Ich meine, nimm einfach an, was du bist. Und am besten kommen wir dann eben so auf eine Augenhöhe. Denn bisher ist es so, dieses Beschäftigen mit Deutschland, es geht die ganze Zeit wie so ein Pendel oder so ein Jojo. Ja? Entweder ist man ganz unten und ich will das alles ablehnen und Deutsche schlecht und nie wieder Deutschland und Anti-Deutsch und so. Das ist ein Extrem. Und das andere Extrem wäre, wir sind die Größten, wir sind die Besten und beides ist falsch. Aber gesund ist, in die Mitte zu kommen, verstehst du? Und dann anzuerkennen, was du einfach bist und das, was du bist, das dann zu teilen mit dieser Welt. Das ist unsere Aufgabe und das ist auch ein Grund, warum dieses Thema Deutsch so wichtig ist. Es geht hier nicht nur darum, um uns, sondern ich möchte jetzt mal noch eine größere Perspektive aufmachen. Die Welt rückt jetzt zusammen. Ja, das ist, und ich rede jetzt nicht von den Modellen, die Globalisierer bringen. Ich rede einfach von einer technischen Entwicklung. Natürlich rücken wir zusammen. Ich bin schon rumgereist in der ganzen Welt. Der Internet, was ich kann kommunizieren mit Leuten in aller Welt. Die Welt rückt zusammen. Und meine Vision, die habe ich schon ganz lange, ist, das ist wie so ein großes Buffet. Ja, auf einer Party, ein großes Buffet. Und jede Kultur trägt etwas zu diesem Buffet bei. Und dadurch entsteht eine unglaubliche Vielfalt so. Und es ist wie bei auf jedem echten Buffet. Nicht alles von dem, was dort angeboten ist, schmeckt dir vielleicht. Vielleicht magst du das nicht so gern. Du magst lieber das. Jemand anders, dem schmeckt das total super. Ah, Fisch. Jeder, deine magst, der andere nicht. Ja? Aber deswegen, du musst nicht alles gleich mögen. So, es gibt Dinge, die bevorzugst du, Dinge, die magst du nicht so gern. Aber alles gehört auf dieses große Buffet. Nur, was ist denn unser Beitrag zu dem Buffet? Können wir auch was beitragen? Oder stehen wir dann da und haben auf die Party nichts mitgebracht? Weil wir sagen, das Deutsche ist nicht so gut und so, da haben wir nichts gemacht. Da seht ihr schon im Bild, es würde was fehlen. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass von allen was kommt. Und auch der Beitrag, der von der deutschen Kultur kommt, der ist wichtig. Es wird nicht ohne den gehen. Das ist mal ganz klar so. Ja, was ist jetzt eigentlich so dieser deutsche Geist? Haben wir es immer noch nicht gefunden. Aber ich sage euch auch, man findet hier keine klaren Antworten. Was mir ganz wichtig ist, ist, Deutschland ist vielfältig, hat man schon gesagt. Wir haben diese vielen Stämme, wir haben die Schwaben und so weiter. Und ich habe jetzt hier auch einfach mal noch ein paar Bilder so überhaupt da von deutschen Landen. Da lasse ich mal so nebenbei durchlaufen. Und was wir sehen, es gibt diese vielen Stämme. Es kommt übrigens auch in diesem Wort, die Franzosen nennen Deutschland Allemagne. Allemannen. Das ist nicht nur ein Stamm so im Südwesten, sondern Allemannen, das beschreibt es auch. Alle diese Mannen. Also alles, was jenseits des Rheins gelebt habe, aus Sicht der romanischen Menschen, alle diese Mannen. Also man hat schon erkannt, das sind verschiedene Stämme oder sowas, aber irgendwie haben die was gemeinsam und man nennt sie halt dann alle Mannen. Also alle die zusammen. Ne? Aber was es ist, ist eben eine Vielfalt. Das ist was Deutschland ausmacht. Und das ist übrigens auch, was Europa ausmacht. Ganz ehrlich, ich habe viel auf der Welt gesehen, aber es gibt keine Region auf der Welt, wo du auf so kleinem Raum, und Leute, Europa ist klein, Deutschland ist winzig, im Vergleich zu anderen Ländern, wir reden echt, das ist klein von der Fläche her. Europa ist klein, wir haben nicht viel Land. Aber es gibt nirgendwo auf der Welt, auf so engen Raum, eine solche große Vielfalt. Eine Vielfalt an Sprachen, an Völkern und so weiter, an Kulturen, wie in Europa. Nirgendwo sonst. Du fährst mit dem Auto ein paar Stunden und du bist auf einmal in einem anderen Land, mit einer anderen Sprache, die Häuser sehen anders aus, das Brot beim Bäcker sieht anders aus, verstehst du? Das ist wirklich ein Unterschied. Und das hast du in anderen Teilen der Welt nicht so stark wie hier in Europa. Und Deutschland ist wiederum, also dieses Mitteleuropa, die deutschen Lande, die sind wie ein Spiegel für Europa. Denn Deutschland ist auch genau das. Wir sind wir haben eine große Vielfältigkeit auf engem Raum. Und diese Vielfältigkeit, klar, wir sehen halt diese verschiedenen Stämme und deren Dialekte und Kulturen und so weiter. Aber jetzt so, meine Grundidee ist, dass diese Vielfältigkeit der Stämme wieder nur die Vielfältigkeit des Landes widerspiegelt. Und das ist vielleicht das Entscheidende so. Wenn es darum geht, um diese Frage, was ist eigentlich Deutsch? Dann sehe ich, dass wir auf engem Raum unglaublich viele verschiedene Landschaften auch haben. Das ist auch das Entscheidende. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren immer wieder mehr welche angeschaut. Und das geht auch nie, hört auch nie auf. Es gibt so viele spezielle Regionen. Ne? Ich meine jetzt hier beispielsweise, das ist hier Sächsische Schweiz. Das ist nur ein relativ kleines, ein kleines Gebiet. Es ist ein paar Quadratkilometer oder es ist kein Dorf, aber es ist nicht viel. Und es ist ein völlig eigenes Land. wie so eine Märchenwelt. Und übrigens auch Märchen und Mythen ist auch einer von den Schlüsseln, was eigentlich deutsche Psyche angeht. Kann man auch ein bisschen in die Märchen gucken. Also ist auch eine, ich kann nicht gar nicht alle reinbringen hier heute Abend an all das, was ich hier so vorhab. Aber was mir jetzt wichtig ist, ist einfach diese Vielfalt der Landschaften. Und es ist meine Grundidee, dass das Land den Menschen prägt. Das Land und der Mensch, wir stehen in einer Wechselwirkung. Deswegen sage ich euch auch schon so lange oder beschäftigen wir uns schon lange so oft mit Themen wie Archäologie oder Kraftorte oder sowas. Das ist das Land. Das Land wirkt auf den Menschen ein. Das ist auch so eine Erkenntnis, die habe ich schon auf meinen Reisen gewonnen. Erstmal gar nichts mit zu tun gehabt in Deutschland, sondern was mir irgendwann aufgefallen ist, egal wo auf der Welt, wenn du in Berge gehst, in richtig hohe Berge, dann die Menschen, die dort sind, die haben etwas Besonderes. Und da ist etwas, was diese Bergmenschen vereint überall auf der Welt. Ich will sagen, Tiroler haben durchaus, also da gibt es gewisse Ähnlichkeiten zwischen Tirolern und sagen wir jetzt mal Leuten in Nepal, in den Bergen. Da gibt es gewisse Ähnlichkeiten, so vom Mindset. Genauso wie du dann, und das habe ich echt so selbst erfahren oder selbst festgestellt, und genauso könntest du auch sagen, Leute, die an der Küste wohnen, da gibt es auch gewisse Ähnlichkeiten. Aber was ich hinaus will, ist, das Land macht den Menschen. Mensch und Land stehen in einer direkten Wechselwirkung zueinander. Das eine bedingt das andere. Und deswegen ist hier das so faszinierend zu sehen, wie wir eben auf relativ kleinen Raum eine extreme Vielfalt an Land haben. Sächsische Schweiz. Sagen wir als nächstes hier, das ist einfach nur irgendeine Szenerie in Deutschland, aber auch so typisch, was es halt ausmacht. Das hier Rheinland. Das ist auf der ganz anderen Seite von Deutschland, im Westen, Rheinland. Das ist auch postkartenmäßig, die Romantik von dem Rheinland, der Fluss und überall die Burgen, die dort sind. Ne? Wir hätten als nächstes sowas als Beispiel hier an die Küste. Das ist wieder ein völlig anderer Lebenstyp, eine andere Lebensweise. So. Und alles ist aber irgendwie auch deutsch. Interessant übrigens hier, deswegen habe ich das so rausgesucht hier, es ist ja hier Notgeld von der Hallig, also schwere Zeiten so in den 20er Jahren. Und das ist einer von den Wahlsprüchen, die sie so auf Sylt haben. Lieber Düt als Slav. Lieber Tod als Sklave. Also auch interessant, auch wieder Sprache. Ja. Hier habe ich nochmal so einen Seemann. Ne? Ich meine, das ist, der ist auch Träger von seiner Kultur. Versteht ihr? Das ist ein Friese eben. Und ein Friese, der ist, aber das ist auch deutsch. Genauso wie diese hier. Ein ganz anderen Teil. Das ist dann in Bayern. Das ist, was Deutschland ausmacht. Wir haben total unterschiedliche Landschaften, total unterschiedliche Regionen. Und diese Region, das Land ist lebendig, versteht ihr? Und das Land wirkt auf den Menschen. Mensch und Land stehen in einer Beziehung zueinander. Land und also Natur und Kultur, die bedingen einander. Das ist die Grundidee. Das heißt, wenn du das Wesen suchen willst von dem, was deutsch ist, musst du auf das Land gucken. Auf den Boden, auf die Landschaften, auf die Flüsse, auf die von den Bergen bis zu den Küsten, in die Mittelgebirge rein, die alle ihre Besonderheiten haben. Das ist unglaublich. Ich meine, selbst wie viel du in diesem Land entdecken kannst an Kraftorten, an verschiedenen Landschaften. Das ist lebendig, versteht ihr? Und das ist vielfältig. Und zwar sehr auf engen Raum, so vielfältig, wie du es fast nirgendwo sonst auf der Welt hast. Und das ist was letztens dann bei den Menschen auch ausmacht. Mensch und Land sind nicht zu trennen voneinander. Wir sind Teil der Natur. Ich weiß, wir modernen Menschen, wir koppeln uns von dem Allen ab und meinen, wir haben damit nichts zu tun. Und so gesehen dann auch dieses, weißt du, wie Menschen in der ganzen Welt hin und her geschoben werden, das ist austauschbar. Aber das ist nicht wahr. Denn es ist immer das Land, was einen Einfluss nimmt auf die Kultur, auf die Psyche, auf die Mentalität, auf eine Philosophie, die sich entwickelt. Ja? Und das ist für mich der Schlüssel. Und wenn ich jetzt eben schaue, schaue ich so auf Deutschland, sehe ich genau diese Vielfalt. Und dann sehe ich auch einfach ein gutes Land. Und ich habe viel gesehen, weißt du, ich meine, hier ist alles perfekt. Wir sind in den richtigen Klimagraden, ne? Wir können schön mit den Jahreszeiten surfen. Wir haben eine Abwechslung drin. Es ist fruchtbares Land. Es sind gute Voraussetzungen. Und deswegen sehen wir auch, haben wir in der Archäologie gesprochen, deswegen dieses Land ist schon seit 300.000 Jahren, wer weiß wie lang. Sperre von Schöning sind über 300.000 Jahre. Es gibt diese Kontinuität, was einfach gutes Land ist. Und diese Vielfalt, die wirkt auf uns ein und die kreiert uns. Und diese Lieblichkeit auch in unseren Landschaften. Das, was Menschen aus anderen Erdteilen kommen, die sehen das auch. Oh, das ist alles so klein und schön. Die Flüsse sind bei uns nicht solche Riesenströme wie Mississippi oder Amazonas oder Ganga oder sowas. Bei uns ist alles klein. Ja, aber klein und lieblich und vielfältig, das ist, was es ist. Und das ist sozusagen auch dieser deutsche Geist, das, was uns ausmacht. Und dem sollten wir nachfühlen. Das sollten wir auch ausleben. Und das sollten wir auch mit der Welt teilen. Und dann können wir auch was einbringen. Ich meine, wenn es nochmal darum geht, um dieses Buffet, was können wir denn den Menschen auf der Welt bringen? Es gibt so vieles, was wir bringen können. Allein schon unsere Lektionen, die wir aus der Geschichte gezogen haben. Ich meine, wenn es ums Thema Krieg und Frieden gibt. Ich glaube, es gibt echt nur wenig Völker auf der Welt, die da so viel Erfahrung gemacht haben. Dieses Land wurde überrannt von fremden Armeen. Dieses Land wurde zerstört, ausgeplündert. Das Beispiel sei nur mal der 30-jährige Krieg genannt. Ey, pff, solche Art von Kriegen, ich weiß nicht, viele andere Länder haben sowas nicht erlebt. Also sowas wie 30-jährige Krieg. Ja. Aber natürlich haben auch umgekehrt von diesem Land unsere Vorfahren haben andere überrannt. Ja. Ich meine, Kriege nach außen in Nachbarländer und so weiter. Wir kennen das. Nicht nur wir Deutschen, das gilt für alle Europäer, es gilt für unsere Nachbarländer genauso. Oder? Aber das ist zum Beispiel etwas, was wir gelernt haben können, dass Krieg uns da nicht weiterbringt. In dieser Vielfalt, die Europa ausmacht, die auch Deutschland ausmacht, geht es darum, zusammenzuarbeiten. Das ist es. Das ist, wo dann auf einmal total viel passiert. Das ist, was in Deutschland passiert ist und was Deutschland eben stark gemacht hat, dass Leute zusammenarbeiten, so wie es hier Luther gemeint hat. Lass uns gemeinsam sein. Ne? Und genau das Gleiche gilt dann auch für Europa. Also wenn man erkennt, dass wir uns gegenseitig ständig inspirieren und um Kulturleistungen hervorzubringen, muss man nicht gegeneinander arbeiten. Das könnten wir gelernt haben. Und das ist, was wir der Welt vielleicht auch zeigen könnten. Und es gibt ja so viel, wie gesagt, denke ich an Deutscher Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht, weil ich kann so viel erwähnen. Wir hatten noch gar nicht diese ganzen Bereiche Ingenieurskunst, Baukunst, Technik. Ja, wir haben es ein bisschen gestriffen bei dem Thema Krautrock, weil es eben auch um Technik geht, Musiktechnik, Soundtechnik. Ja. Aber natürlich ist auch das so etwas, was Deutschland überall ausgemacht hat. Made in Germany ist in aller Welt ein Qualitätssiegel, wenn es um technische Produkte geht, um Zuverlässigkeit. Ja? Das ist übrigens am Rande, ist auch ganz witzig. Wisst ihr, woher das Made in Germany kommt? Ja? Also am Ursprung, ist ja ähnlich wie Krautrock. Also der Begriff, der kam eigentlich von den Engländern, sollte eigentlich abschätzig sein. So. Die Idee war, deutsche Produkte sozusagen so ein bisschen ein Stigma drauf zu packen, ja. So wie es, kauft nicht bei denen, kauft nicht von denen, das ist der Feind, ja. Und damit die Leute es erkennen, hat man damit drauf gemacht, hier Made in Germany. Die Idee war, dass die Leute es nicht kaufen. Aber es ist genau andersrum gegangen, weil es wurde dann, die Leute haben es dann immer gekauft, wenn es eben geht um Maschinen oder auch Automobile und so weiter. Made in Germany war ein Qualitätssiegel. Und so ist aus diesem Made in Germany, was eigentlich gemacht war, um die deutsche Wirtschaft ein bisschen unten zu halten, hat ihr ja Fahrt gegeben. Also all diese Dinge, wir haben unglaublich viel, was wir beitragen könnten für diese Welt. Aber auf Augenhöhe, lass uns auf Augenhöhe das bringen. Und denen wirklich ehrlich sagen, hey, wir wollen nicht mehr Kriege machen. Wir wollen auch nicht diese Art von Handel haben, die ständig den anderen über den Tisch zieht, wie es jetzt in Zeiten von Kolonialismus, Imperialismus gab. Es ist dieses Ausbeuten von ganzen Ländern. Auch das wollen wir nicht. Auf Augenhöhe begegnen, hey, guck mal, das ist, was wir zu bieten haben. Wir haben ganz viel zu bieten. So. Und miteinander Handel treiben, auf Augenhöhe. Das kann unser Beitrag sein auf der Welt. Und ich glaube auch, dass der wichtig ist. Dass es eine wichtige Rolle spielt. Es ist wirklich... Manchmal ist es die Frage, ist es Fluch oder Segen, als Deutscher geboren zu sein? Weil, wie gesagt, ob ihr das wollt oder nicht, du bist es einfach. Du bist da reingeboren. Und wenn du einen spirituellen Weg gehst, einen Weg der Selbsterkenntnis, musst du dich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist manchmal wie Fluch und Segen. Andere haben es vielleicht leichter. Für uns ist es wirklich eine größere Aufgabe, damit irgendwie Frieden zu machen, weil da eben so viel im Ungleichgewicht ist, weil da so viel verfahren ist. Aber ob es Fluch oder Segen ist, egal, nehmen das einfach an und machen wir das Beste draus. Ja? Und versuchen wir mal das aus uns rauszuholen, was wir sind und dann das einzubringen in diese Welt. Weder als dominant, noch als irgendwie unterwürfig. Niemand ist Herr, niemand ist Knecht. Das muss unsere Vision sein. Und das bedingt eben auch die Lage von unserem Land. Mitten in Europa sind diese anderen Länder. Und ständig hast du Nachbarn, mit denen du in irgendeiner Konkurrenz stehst, in der Rivalität. Aber wie geht man damit um? Früher waren es eben die Kriege, aber jetzt könnten wir vielleicht erkennen, hey, lass uns doch gegenseitig einfach austauschen. Und in all diese Länder, die um uns rum sind, Kontakte halten. So. Und diese Dinge sogar verbinden miteinander. Das ist eine Friedensarbeit. Das ist, wenn es sowas gibt wie eine historische Mission oder sowas, dann sehe ich das in der Richtung. Und das ist ganz wichtig. Und die Voraussetzung dafür ist, für jeden von uns, das erstmal überhaupt anzunehmen. Das anzunehmen, das zu erkennen, das bist du. Mach Frieden mit dem Deutschsein in dir. Hab keine Angst davor, oh, wenn ich da jetzt zu tief in mir drin buddel, auf einmal entdecke ich da irgendwie den bösen Deutschen oder weißt du, den Militaristen. Hey, schaut mich an, ich habe da tief geguckt und was in mir drin entdecke ich keinen, der da im Gleichschritt marschiert. Da habe ich auch gar keine Angst vor. Das ist nicht das, was ich in mir drin entdecke. Das, was ich in mir drin entdecke, wenn ich dieser Frage nachgehe, ist aber auch nicht jetzt irgendwie, das hört nicht auf bei Schwarz-Rot-Gold und irgendwie so, weißt du, diesen reinen Nationalismus oder Patriotismus. Sondern es ist das Volk. Theodisk, zum Volk zugehörig. Volk ist aber auch eben auch das Einfache. Das ist nicht die High Places und Adel und so weiter. Das ist Volk, das ist, was es ist. Das ist, was ich spüre. Und das geht ganz weit zurück. Das geht über Jahrhunderte, Jahrtausende zurück. Ich fühle das in mir drin. Und wow, das ist eher was einem Kraft gibt. Und keineswegs irgendwie ich muss so alles jedem beweisen und so weiter. Sondern da kommt wirkliches Selbstvertrauen her. Ein wahres Selbstvertrauen, wenn ein Mensch wahres Selbstvertrauen hat, dann musst du ja nicht ständig den anderen beweisen, sondern dann ist es einfach so. Du ruhst in deiner Kraft und das ist, was wir brauchen. Das ist gesund, da sollten wir wieder hinkommen. Und ich kann nur jedem sagen, hab keine Angst davor. Brauchen keine Angst davor zu haben, das anzunehmen, was du bist. Weil letzten Endes ist es dann auch so, ich glaube nicht, dass es irgendwie gute Völker und böse Völker gibt. Das sind schon alles wieder diese komischen Narrative, die da wie aus den Religionen kommen. Es ist das ganze Gut-Böse-Denken. Wo auch immer wir herkommen, ich weiß es nicht. Hat ein Gott diese Welt geschaffen oder ist sie einfach? Weiß ich nicht. Aber du brauchst keine Angst davor zu haben, dich so anzunehmen, wie du bist, wie du geschaffen bist. Da hast du keine Verantwortung dafür. Du bist einfach der du bist. Blame it on God oder wie auch immer. Hab keine Angst davor. Deswegen nehmt euch an, seid wer ihr seid und das aus der Haltung heraus leben. Und ich glaube, das ist super wichtig in unserer heutigen Zeit, mit diesem ganzen Thema Deutsch seinen Frieden zu machen. Und für mich ist es so, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, die dunklen Seiten unserer Geschichte leugne oder sowas, ja, sondern die Lektion daraus ziehen, ja, das ist wichtig. Aber wenn ihr jetzt mich fragt, und jetzt kommen wir so langsam zum Ende, so wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist denn das Deutsch? Dann ist es ein Gefühl, was ich habe. Und deswegen ist es so schwierig, darüber zu sprechen, weil es eben, ich kann all diese Fakten bringen und Klischees, aber es geht ja um das Gefühl, was man in sich drin hat. Und dieses Gefühl ist bei mir, ist was Erhabenes. Das ist was, genau wie eben dasselbe Gefühl, was ich eben habe, wenn ich diese wunderschönen, schönen Landschaften halt verfolge in Deutschland. Genau das, dieses Erhabene. Hier sowas zum Beispiel, das ist hier Rügen. Caspar David Friedrich hat das gemalt. Das ist mein Gefühl, was ich habe. Es geht um das Land, es geht um Schönheit und wow, was für Perlen sind es da. Natürlich erkenne ich da auch Kraft in mir drin, Kraft, die ich auch schöpfe aus dieser langen Linie, aus diesem alten Land, weil wir auf ganz altem Land leben. Seit Jahrtausenden, Zehntausenden Jahren haben ja Leute gelebt. Ja, ich schöpfe da Kraft draus. Aber ich komme da nicht, wenn ich tief in mir schaue, da ist nichts drin, was mich dann irgendwie überhebt über andere. Also keineswegs, ich habe da keine Angst mehr davor. Sonst mir gibt es was. Und zwar was Positives. Erhabenheit, Schönheit, Harmonie, Kunst, Wahrheit auch. Einer der großen Philosophen, und nur um auch die mal zu erwähnen, Hegel war es. Hegel war ja, Hegel hat er so sozusagen gesagt, diese Welt ist Geist. Es gibt eine geistige Welt und aus der, die geistige Welt nimmt Einfluss auf die materielle Welt. Es ist im Grunde genommen so schon dieser Konflikt Idealismus gegen Materialismus, der wird auch schon sichtbar. Und Hegel ist eben Idealismus. Hegel geht um die geistige Welt. Und von Hegel stammt zum Beispiel das Zitat: Der deutsche Geist ist der Geist der Freiheit. Das ist nicht verkehrt. Das ist der Geist von Freiheit. Also es geht um geistige Freiheit. Darum geht's. Das ist auch tatsächlich ein anderer Entwurf oder ganz grundsätzlich eine andere Betrachtungsweise als dieser Materialismus, aus dem auch unsere ganzen modernen hier politischen Systeme rausgekommen sind. Ich weiß, die meisten Leute, weißt du, da draußen geht's immer links, rechts. Linke streiten gegen Rechte. Kapitalismus und Kommunismus und so weiter. Aber hey, diese Streitereien, die interessieren mich gar nicht. Weil beides gehört zu einem Ast. Und dieser Ast, der in einem großen Baum des Lebens ist, dieser Ast, der nennt sich Materialismus. Kapitalismus ist ein materialistisches System, Sozialismus ist ein materialistisches System, Nationalsozialismus ist ein materialistisches System. habe ich gar nichts mit zu tun. So. Wo es viel mehr darum geht, ist diese Konflikt. Idealismus, also dieses geistige Sehen, ja, über diese Dinge, über die ich heute so versuche zu reden, ich weiß, wie schwer es ist, ich hoffe, ich habe es einigermaßen rübergebracht, was ich eigentlich sagen will. So. Also dieser Idealismus versus Materialismus, das ist eigentlich die Front. Wie man sie schon gesehen hat, auch bei Philosophen wie Leibniz und so weiter. Aber das führt dann vielleicht in eine andere Richtung. Aber das ist, was ich fühle. Versteht ihr? Das ist was Tieferes. Und da habt keine Angst davor. Ich meine, nähert euch dem Mann. Und ich würde es wirklich jedem sagen, es ist egal wo auf der Welt. Also wenn ich jetzt Inder wäre oder Philippiner, würde ich genau das Gleiche sagen. Lass uns erkennen, wer du bist und lass uns dieses Erbe annehmen. Und als Inder ist es einfach. Für die Thais ist es einfach. Die haben überhaupt kein Problem. Wenn du jemanden auf Kreta fragst, der hat überhaupt kein Problem, kretanische Kultur anzunehmen. Ja, das bin ich halt, ja. Auch wenn er auch vielleicht Seefahrer ist und sich die Welt anschaut, aber er hat kein Problem damit. Aber wir in Deutschland, oh, für uns ist es echt eine Herausforderung, das anzunehmen. Aber es gilt überall auf der Welt. Erkenne dich selbst, sei du selbst, mach Frieden mit dir selbst. Ja? Und wenn wir in dieser Haltung des Gleichgewichts sind, dann kommt auch nicht der böse Wutdeutsche raus oder der teutonische Furor oder sowas. Ja? Sondern da kommt was Schönes raus, was Erhabenes, was Freude. Freude am Leben und eine positive Lebens- und Weltsicht. Das ist, was ich dort sehe. Und abschließend möchte ich jetzt mit einem kleinen Video. Das habt ihr vielleicht schon gesehen, weil das ist super Erfolg. Das ist über 12 Millionen Klicks auf YouTube. Aber es passt einfach so gut. Das ist die ganze Symbolik finde ich halt so stark. Und jetzt so zum Ende es zu bringen. Wir reden von Nürnberg. Es ist in Nürnberg aufgenommen, eine von diesen alten deutschen Städten eben. Haben wir schon drüber gesprochen, Mittelalter und so. Nürnberg, direkt vor der Lorenzkirche. Das ist sozusagen, aus dem Herzen kommt das raus. Und ihr habt das vielleicht schon gesehen. Aber was es für mich geht, darum geht es, bei diesem Film, den wir jetzt sehen, da kommt dieses Gefühl, was es auslöst in einem. Und in mir, als ich das erste Mal gesehen habe, ich hatte wirklich... Wirklich Tränen in Augen. Ja, mir sind die Tränen runtergerannt. Weil da so viel passiert. Also ich spüre den Schmerz, den wir schon so lange haben, aber gleichzeitig spüre ich eben diese Leichtigkeit, die da aus der Musik kommt und auch aus der Poesie von diesem Stück kommt. Und was halt zeitlos ist, sondern doch wieder das Streben nach Freude, nach Wahrheit, nach dem Schönen. Ja. Das ist es. Und hier kommt jetzt also noch als live als Flashmob die Ode an die Freude in Nürnberg. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte und mal bei sich selbst zu schauen, geht dem nach. Das Allerwichtigste halte ich tatsächlich das Land. Schaut euch die Orte an, geht aufs Land, geht an die Flüsse, setzt euch an die Flüsse, die Wälder, die Berge, die Küsten, was auch immer so, die Seen, da. Da finden wir die Seele so. Wir finden sie in uns und wir finden sie, wenn wir rausschauen, finden wir sie im Land. Und würde mich freuen, wenn euch das ein bisschen geholfen hat. Und in diesem Sinne möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Und hier ist sie, die Ode an die Freude. Danke. Tschüss.
Thank you.